Ich bin der Richard THK von Twitter. Ich stehe hier mit Marvin und das hier ist der Eintracht Frankfurt Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 220. Ausgabe des Eintracht Frankfurt Podcasts. Trotz technischer Probleme, wir haben es geschafft, wir sind on air. Vielen Dank, dass ihr da seid und Basti, vielen Dank, dass du da bist.
Gute. Heute ohne Intro.
Alter, das war ja sowas von doppelt, egal. Es ist unfassbar, was. Die Alex ist auch dabei.
Hallihallo.
Und der wunderbare, manchmal sonderbare Dennis ebenfalls.
Ja, servus, hallo.
Gut, wir haben einiges zu besprechen heute. Nicht nur der Basti mit seinem Kuchen, ja. Der wurde ja heute schon ganz schön gehypt. Ich weiß nicht, wie viele Retweets hast du mittlerweile und Favoriten bekommen?
Keine Ahnung, ich kann überblick das nicht mehr.
Ja.
Ich habe mich ja dann auf die Sendung vorbereitet, wie man es seriöserweise macht, weil entscheidend ist hier immer noch auf dem Platz, das andere ist alles nur Zubrot, ne?
Ja, ja, das will ich dir auch geraten haben, mein Lieber.
Ja, eben.
Also. Nee, aber ging ja ganz gut ab. Insofern vielen Dank an die ganzen Leute draußen, die das alles geteilt haben heute. War eine ganz nette Sache. Würde aber sagen, wir fangen gleich mit dem ersten Thema an. Und das Thema ist Hoffenheim. Das Spiel, bei dem wir uns eigentlich relativ viel erwartet haben und bitter enttäuscht wurden, oder?
Ja. Einfach enttäuscht, ja. Anders kann man es nicht sagen.
Ich war nicht mal sauer. Also wir waren ja zusammen im Stadion, wir drei. Ich weiß nicht, ob der Dennis sich noch erinnert.
Ja, so ein bisschen noch.
Und ja, und es war nach dem, also ich muss sagen, bei mir ist es, also die ganze Stimmung, wir hatten ja echt einen lustigen Tag und haben viele Leute getroffen, aber wo es 1-0 gefallen ist, wusste ich, okay, irgendwie. Da hat es mir so ein bisschen die Stimme verschlagen, muss ich sagen. Da konnte ich irgendwie gar nichts mehr sagen. Ich konnte auch nicht anfeuern, ich konnte nicht schimpfen, ich konnte gar nicht, weil ihr habt es ja dann, ich bin ja dann auch in der 80. Minute aus dem Block gegangen, weil selbst ein Unentschieden hätte uns ja nicht weitergeholfen. Und es war wie so eine Schockstarre, hat sich das angefühlt. Mit Stenderas Fehler, wo ich immer noch, ich habe diese Szene immer noch im Kopf, wo ich ihm einfach zurufen will, zieh den doch am Trikot einfach. Also diese taktische gelbe Karte, die liegt doch auf der Straße. Dann muss sie noch einfach nur faulen, dann kriegt er gelbe Karte, dann ist die Situation und keinem erstickt und alles ist normal.
Meinst du, als er hinterhergelaufen ist oder was?
Ja.
Ey, der war doch noch nicht eine Armlänge entfernt. Der ist dem ja, also der Schnellerer ist halt auch kein Schneller, ne? Der war ja richtig weit weg
am
von
Anfang,
dem.
Wo er den Ball verliert, ist er trotzdem noch in der Nähe.
Ja, okay,
also der
ja.
Kann
da,
ihn
da,
einfach,
genau, da
er kann ihn legen, das machen
sein,
erfahrene Spieler machen das vielleicht, fehlt ihm da die Erfahrung. Weil ganz ehrlich, wenn wir jetzt chronologisch vorgehen, die erste Halbzeit hat mir richtig gut gefallen, ehrlich gesagt.
Auf jeden Fall.
Also wir waren ja echt, also die Chancen waren da, die wurden teilweise nicht konsequent genug genutzt. Castanhos, erinnere ich mich, diese eine Szene, wo wir auch drüber im Blog dann gesprochen haben, wo er einfach nur ein bisschen entschlossen sein muss. Wenn Hatira verstolpert, einmal komisch. Ja gut. Also.
Aber das sind halt genau die Punkte. Ich habe irgendwie so das Gefühl, das hatte ich schon, bevor wir losgelegt haben, dass wir hier im kompletten Rollentausch sind. Ich war die ganze Saison, ich war Team Fee, ich war davon überzeugt, dass beim nächsten Spiel alles besser wird. Also bei mir ist meine komplette Euphorie dahin, meine komplette Hofnung ist weg. Und wenn ich mir diese Verstolperei gerade, die du angesprochen hast, von Ben Hatira angucke, Alter, also wie Aigner steht neben frei, er hat alle Möglichkeiten und dann fällt er über seine eigenen Füße und das war ja nicht nur der. Also bei Kittel, die eine Chance, die er da hatte, wo noch einer der Hoffenheimer reingekrätscht ist, da ist er ja auch eigentlich weggerutscht. Da ist die ganze Zeit irgendjemand aus dem Rasen aus, das war ja... Das ist ja das Schlimme daran. Das sind ja so Dinge. Der eine stolpert über die Füße, der nächste rutscht aus, als hätte er die Stollen vergessen dran zu schrauben. Also so dilettantisch. Bei mir ist tatsächlich der Ofen aus, ey.
Zu viel Hektik im Abschluss. Da gebe ich euch voll und ganz recht. Es ist einfach schade, dass anscheinend die Spieler merken, den Druck natürlich auch von außen. Intern ist das bestimmt auch nicht runterzureden. Du merkst einfach, es wird nicht locker gespielt, teilweise fehlt der Blick. Alex, du hast richtig gesagt, ich glaube, Castanhos war das auch mit der einen Chance, muss einfach quer noch reinlegen, dann ist das wahrscheinlich auch ein lockeres Tor. Ich glaube, Ben Hatira ist in der Mitte damit gelaufen gewesen. Ist natürlich schade, dass das dann, gerade wenn das Spiel einigermaßen gut für uns läuft und wir eigentlich uns ja die Chancen rausspielen, diese Coolness, diese Abgezocktheit am Ende jetzt leider gefehlt hat.
Ja, das ganz bittere Ding war wirklich das von Ben Hatira, der gelaufen ist und nur zu Aigner hätte passen müssen. Ja. Und ich glaube wirklich, dass Aigner selbst in dieser schlechten Situation, in der er sich momentan befindet, das Ding einfach eingelocht hätte. Da macht er es nicht. Das war die ganz entscheidende Situation. Da kriegst du nicht 1-0. Und dann läuft das in die falsche Richtung. Ich glaube trotzdem, das hilft uns hier alles nicht, aber die Eintracht hat in der ersten Halbzeit wirklich eine ganz gute Partie gezeigt. Natürlich nicht viele Chancen erarbeitet. Ich war gestern beim Training dabei und da habe ich dem Kovac auch zugehört und naja, wir bekommen nicht 10 bis 15 Torchancen. Genauso ist es auch.
Ja,
aber
eben,
die du hast, musst du endlich mal nutzen.
Das ist genau der Punkt. Das ist es ja. Wir wissen ja, dass wir uns hier in keinem Dings mehr spielen, wo wir 8 Torchancen im Spiel haben. Das geht. Wir haben 3 Stück vielleicht im Spiel. Und davon musst du 1 oder 2 machen, je nachdem, wie du hinten stehst. Es geht einfach nicht anders. Und diese Szene mit Benatira, die habe ich auch noch im Kopf. Da weißt du gar nicht, was in ihn gefallen ist. Er zappelt so ganz komisch so. Also du hast das Gefühl, er ist ja auf, keine Ahnung, als wenn er in den Nagel getreten wäre, dann hüpft er nochmal so komisch. Das ist es halt. Und wir hatten halt aber auch schon, eigentlich haben wir unser Glück ja auch schon aufgebraucht, weil wer mich irgendwie krass aufgeregt hat, war Chandler, als diese Flanke da 100 Jahre in der Luft war. Und der ist ein erfahrener Bundesligaspieler, wie man so einen langsamen Flugball nicht antizipieren kann. Der fällt dann dem Hoffenheimer vor die Füße. Radetzky hält den einen Schuss und diesen Nachschuss, wo du denkst, ja, okay, der ist jetzt drin. Da war wieder Spider-Man Radetzky. Und normalerweise musst du doch dann wach sein, zu sagen, ey, wie holt der diesen Ball noch raus, Radetzky? Der einzige, wo dem du diese Saison gar keinen einzigen Vorwurf machen kannst. Der hält diesen Ball. Dann hast du Chancen. Da musst du eisig, ja. Da musst du kälter sein. Gerade, wenn es das Einzige ist, was uns bleibt, bisschen Entschlossenheit, weil klar war die Eintracht nicht gut, aber wir haben es wahrscheinlich als gut empfunden, weil die Eintracht vorher noch schlechter war.
Ja,
es war ein solides Spiel und normalerweise, wenn wir nicht in dieser ekelhaften Situation wären, wäre das ein Heimspiel, wo du nach Hause gehst und sagst, ah ja, scheiße, heute haben wir ein bisschen Pech gehabt, bisschen viel Abseits, vielleicht war der Schiedsrichter an einer oder anderen Stelle behindert, oh sorry, vielleicht war ich doof und dann gehst du nach Hause und aber eigentlich ist so ein Spiel gar nicht schlimm, solche Spiele hast du, das Problem ist, wir haben uns vorher so viel versaut, dass wir uns diese Spiele, die können wir jetzt nicht mehr verkraften einfach.
Die Zeit läuft uns weg.
Genau.
Es sind nicht mehr genug Spiele da. Dann.
Ja, vor allen Dingen, wenn nicht gegen Hoffenheim, wann denn? Weil was soll denn gegen Leverkusen passieren?
Ja.
Also glauben wir, wenn wir schon keine Chancen und rausspielen gegen Hoffenheim, dass wir am Wochenende 10 Chancen gegen Leverkusen haben werden?
Nee, das ist es ja. Du wirst nicht 10 Chancen haben gegen Leverkusen, gegen keinen.
Wahrscheinlich nur eine.
Naja, genau. Und abgesehen davon ist es natürlich so, dass wir gegen Hoffmann immerhin ein paar Chancen hatten. Auch ich erinnere an den Kopfball von Zambrano. Das Ding hätte auch drin sein können. Da fehlt dir halt in diesem Moment natürlich auch das Glück. Es ist aber auch so, dass es ja nichts vom Spiel herauskommt. Ne? Du hast wirklich relativ wenig Szenen. Im Endeffekt stehst du defensiv einigermaßen kompakt, aber für offensiv reicht's einfach nicht. Da sind in gewissen Momenten ein paar Aktionen dabei, aber es ist kein schlüssiges, wie soll ich sagen, kein schlüssiges Erfolgskonzept einfach. Und da hängen wir momentan einfach durch. Natürlich, so ein Spiel gegen Hoffenheim kann ja normalerweise immer in der Saison passieren. Aber es ist einfach in diesem Moment sogar noch einer der besseren Spiele. Und das ist eigentlich das wirkliche Problem.
Genau.
Also das Ding, was du angesprochen hast von Zambrano, das war eigentlich die einzig wirkliche Torchance, weil das war ein Kopfball, der gezielt aufs Tor gegangen ist. Und da kann man von Pech reden, dass dann noch einer von der Linie wegköpft. Aber auch die Kopfballchance von Kittel, also die geht ja meilenweit am Tor vorbei. Das ist ja, der ist komplett frei. Das muss doch, also wer soll denn dieses scheiß Ding über die Linie bringen?
Ja, ich weiß es nicht. Alex Meyer. Der heute wieder trainiert.
Ach, leck mich mit Alex Meyer, ey.
Nein, aber ganz ehrlich, das ist traurig, aber der ist scheinbar tatsächlich. Ich hab's auch nicht mal. Wir haben doch vor ein paar Wochen gesagt, ja gut, Meyer ist jetzt verletzt, egal, dann muss halt ein anderer die Tore machen. Haben wir gedacht, ich hab's auch wirklich gedacht, weil ich gedacht habe, das kann ja nicht wahr sein. Mittlerweile bin ich aber echt der Meinung, scheinbar ist er der Einzige, der hier in der Lage ist, Tore zu schießen.
Ja, weil aber was ist denn los mit den anderen? Das
ist ja so ein komisches Tor gewesen.
Was ist denn los mit den anderen? Das ist doch genau das Gleiche wie 2011. Da haben wir über Gekas, genau das Gleiche geredet wie über Gekas. Der hat in der Hinrunde alle Tore geschossen, war der Held.
Ja.
Und alle in der Mannschaft haben verlernt, selber Tore zu machen. Und dann hieß es nachher, ja gut, wenn Gekas nicht verletzt gewesen wäre, also der hätte ja Dinger gemacht.
Nur mal ein kleines Beispiel. Gestern beim Training. Die haben die so ein kleines Spielchen hinterher gemacht. Der Einzige, der ein Tor geschossen hat, war der Enis Bunyaki. Ja? Also da ging es 1-0 für die zweite Mannschaft gegen die erste aus und der Einzige, der das Tor geschossen hat, war Enis Bunyaki. Ansonsten ging da nicht viel. Natürlich haben sich die Chancen auch nicht so herausgearbeitet, aber nur das zeigt ja, da geht momentan offensiv eigentlich fast gar nichts. Und ich weiß auch nicht, wie dem Ganzen zu helfen ist, außer du sagst wirklich, du änderst dein Spielkonzept komplett und gehst gar nicht mehr aufs Spielerische und versuchst wirklich nur über Freistoße, nur über Standards zu gehen, wie Darmstadt es eigentlich die ganze Zeit macht. Das wäre vielleicht eine Option, aber es ist halt kurz vor knapp jetzt.
Ja, das ist aber, genau denselben Gedanken hatte ich auch, weil im Endeffekt hilft scheinbar nichts anderes mehr. Also einfach Ecken, Freistöße, weiß ich nicht genau. Kopfballtore, ich weiß es auch nicht, weil mir fällt auch nichts mehr ein, weil ich das Gefühl habe, jeder Einzelne ist so mit sich selber beschäftigt und ja.
Obwohl ja, ich denke, der Einzige, dass ein Kastanjov noch ein bisschen hat, Zeit braucht. Also dadurch, dass
wir haben eigentlich noch weniger Zeit als vorher.
Das ist ja halt der Punkt. Also der Einzige, bei dem ich halt sehe, der tatsächlich aufs Spielfeld geht und dem vielleicht auch dieser ganze Abstiegsdriss egal ist, ist eigentlich Kittel. Das ist der Einzige, bei dem man sieht, ey, der freut sich einfach, dass er wieder spielen kann nach der ganzen Scheiße, die er durchgemacht hat. Und der hat voll Bock drauf.
Ja, auf jeden Fall. Und das finde ich auch geil. Also das merkst du, dass er eigentlich Lust hat und dass er dementsprechend unbefreit ist. Und ganz ehrlich, das musst du auch als positive Geschichte trotz dieser schwierigen Zeit einfach mitnehmen. Denn für ihn ist es geil, endlich mal hintereinander ein paar Bundesligaspiele zu machen. Über 90 Minuten genau. Das Vertrauen des Trainers, eigentlich auch super.
Ja, aber das ist doch super, weil dann hat er diese Katastrophengedanken hat er ja gar nicht. Er kommt ja hat ja eine ganz andere Perspektive auf die Dinge. Er ist froh, dass er überhaupt gesund ist, weißt du?
Ja, genau, das ist vor allen Dingen auch einer, der sich, klar will der auch nicht absteigen, ne, aber dem ist es wahrscheinlich, ach scheißegal, auf zweite Liga, Hauptsache ich kann wieder Fußball spielen.
Das ist genau das.
Und deswegen geht der halt mit so einer Lockerheit da rein, aber dem fehlt halt jetzt auch einfach Praxis und dem nehme ich auch seinen Kopfball, der am Tor vorbeigeht, eigentlich nicht übel, aber die anderen, die müssen einfach ihren Arsch hochkriegen und sich zusammenreißen, was ist denn los, Mann?
Eigner vor allen Dingen.
Grauenvoll, ja, die ganze Saison ja schon vorm Schwach,
ja. Ja, das habe ich mir eben auch gedacht, als ich gesagt habe, Benatira hätte eigentlich rüber zu Eigner, in dem Moment, wo ich es gesagt habe, dachte ich mir, ja, jetzt fang doch nicht an und sag, er soll zum Eigner passen, der hätte doch genauso verstolpert. Wer weiß, was der mit dem Ball gemacht hätte.
Ja, aber das Tor war hier leer. Also ich meine,
die Frage Chance ist, was so machen wir jetzt? Also ich habe ja eigentlich gedacht, vor dem Spiel habe ich ja gedacht, wir waren mit der Aufstellung, war ich auch echt zufrieden, ehrlich gesagt. Weil es war fast die wir uns vorher hier zusammengebastelt haben. Und ich habe eigentlich gedacht, boah, Kastanjos, der hat vielleicht genauso Bock, weil er jetzt auch wieder fit ist. Aber er hat ähnlich diesen Lulli-Abschluss, den er da hatte. Und auch so, er hat die Laufwege. Gut, der Dennis hat recht, der braucht natürlich Zeit, aber haben wir nicht. Dann muss er sofort da sein. Und jetzt ist die Frage, was sollen wir jetzt machen? Ich habe heute auch beim Training ein bisschen zugeschaut. Die haben dann Bälle gespielt von der Seite. Da sind nicht mal die Bälle in die Mitte reingekommen. Kittel hat einen komischen Pass gespielt. Seferovic war heute irgendwie mies gelaunt, hat Fabian die ganze Zeit angeblufft. Irgendwas muss passieren. Die Sache ist, glaube ich, nicht mal mehr, dass wir das beeinflussen können, sondern wir müssen uns jetzt einfach darauf verlassen, dass diese Waage zum Glück einfach wieder nach unten fällt, weil wenn wir jetzt in Leverkusen spielen, kann es ja so eine Situation entstehen, wie der Marvin es eben gesagt hat, eine Standardsituation, dann führst du plötzlich in Leverkusen. Ich glaube zum Beispiel, dass die Eintracht spielerisch etwas verbessert ist, auch von Einstellung her im Spiel. Klar, vom Tor noch nervös, aber mir hat trotzdem die Einstellung gefallen, mir gefallen die Interviews besser. Und ich glaube zum Beispiel, dass anders als bei Fee, weil bei Fee hatten wir die Situation. Bei Fee hatten wir zum Beispiel dieses Tor gegen Wolfsburg, wo du gedacht hast, boah, das könnte ein Brustlöser sein. Und danach war wieder alles blöd. Vielleicht ist es aber jetzt, wenn wir jetzt so ein Brustlöser-Tor hätten, in Leverkusen, 25. Minute, Eckball, Abraham, auf einmal steht es 0-1. Und du merkst, die Mannschaft merkt vielleicht, Leverkusen ist verunsichert. Vielleicht kann das dann das sein, was der Mannschaft dann Spirit gibt und dann vielleicht sprudelt es dann nur so heraus. Wie quasi, wenn du in der Dusche deinen Schlauch so knickst und machst Wasser an, wie das Pam, da kommt es auch härter raus als der Standard Wasserdruck. Vielleicht ist es dann so. Und vielleicht drehen wir dann wirklich am Rad. Die Sache ist die, das ist ja eine ganz, ganz vage Hoffnung. Ich habe mich ja jetzt hier quasi darauf berufen, dass die Eintracht durch Zufall in Führung gehen muss. Und ich glaube aber tatsächlich, Leute, das ist das Einzige, was uns noch retten kann. Ich glaube, die Eintracht kann tatsächlich nur noch so fahren. Mehr nicht, sorry. Also mir fällt nichts mehr ein. Wir haben ja überall probiert, Konzepte zu finden, Lösungen zu finden, Aufstellungen. Die Kovac hat bestimmt auch ein paar Sachen probiert. Hilft alles nichts. Die Eintracht braucht jetzt einfach nur noch Glück. Und wenn wir das nicht haben, ganz ehrlich, dann steigen wir ab.
Stimme ich dir voll und ganz zu. Für diese, denke ich auch, ihr habt ja schon angesprochen, wir müssen ein bisschen gucken auf Standards und da vielleicht was draus zu machen. Denke ich auch, dass ein logischer Wechsel wäre, tatsächlich, wenn Russ wieder fit ist, mit reinzustellen und dann auch auf die ungeliebte 6 vielleicht wieder, weil du hast eben damit eine Kante, der immer mal für ein Tor gut ist, gerade bei Standards. Und außerdem, ich hoffe, dass ein Zambrano wieder fit ist bis zum Wochenende, denn ja, sind wir uns, denke ich, einig. Klar, Eihahn fehlt die Spielpraxis, aber was er da abgeliefert hat nach seiner Einwechslung, das war ja mehr eine Katastrophe als sonst was. Also war ja grauenvoll. Also ich hoffe, dass Zambrano spielen kann und ich hoffe auch, dass eventuell ein Rust wiederkommt, einfach für diese wichtigen Standardtore.
Ich denke, man muss konstatieren, dass Eihahn auch bei der Eintracht sowieso keine Zukunft mehr haben wird und dass das jetzt einer seiner letzten Spiele gewesen sein dürfte. Ich denke, das ist natürlich unärgerlich, dass er auch so einen Fehler gemacht hat. Aber das hilft uns in so einer Situation halt gerade gar nicht und das ist echt schädlich. Deswegen, wenn Zambrano fit ist, muss er spielen, da gibt's gar nichts.
Ja, der war heute zumindest joggen, habe ich gesehen.
Ja, also ich sag mal, Oberschenkelverhärtung ist jetzt auch nicht so die Verletzung, ja, wo du 8 Wochen ausfällst, ne?
Also, zumal du es kannst auch irgendwie noch fit machen, das ist ja dann nach der Saison vielleicht ein bisschen, aber du kannst jetzt haben wir noch 5 Spiele, da muss jetzt jeder auf die Zähne beißen, sorry.
Ja.
Auf jeden Fall. Das sowieso. Und ich bin aber trotzdem leider bei dir, Basti, auch wenn ich sagen muss, leider. ich sehe sonst auch keine Hoffnung. Also, denn ich höre Kovac und ich bekomme mit, wie er selbst rumläuft, wie er selbst versucht, noch ein bisschen Optimismus zu verbreiten, aber alles bricht darauf zurück, dass du das Ding irgendwie reinwürgen musst, wie wir es ja heute mehrmals gelesen haben. Da war ja dieses schöne Zitat von entweder mit dem Ohrläppchen oder mit dem Bauchnabel, irgendwie muss das Ding reingewürgt werden. Und ich glaube, so genauso ist es auch. Wir können uns jetzt hier Aufstellungen überlegen und vielleicht müssen wir darüber nachdenken, zu sagen, wir spielen vielleicht sogar mit 2 oder 3 offensiven Spielern, denn wir haben gegen Leverkusen auch gar nichts zu verlieren. Also jetzt hier total zu mauern ist vielleicht auch verkehrt. Vielleicht muss man auch sagen, hier, wir machen mal mit Waldschmidt irgendwas, weil Seferovic hat es zuletzt nicht gebracht, Castanjos hat es zuletzt auch nicht so wirklich gebracht. Lass mal was mit Waldschmidt probieren. Aber um nochmal zum Thema zurückzukommen von vorhin, wenn du Standards nutzen willst, musst du es auch mal üben. Das ist so eine Situation, die in der letzten Zeit beim Training nicht gemacht wurde.
Das hast du ja seit, ich glaube, der Letzte, der hier geil Ecken geschlagen hat auf Kyriakos, war Albert Streit. Danach hast du, ich habe das Gefühl, seitdem hat die Eintracht nicht eine gute Ecke mehr geschlagen.
Ah, weiß ich nicht. Also die Freistöße von Schneiderer sind ja schon geil, ne? Also den einen, den er da reingebracht hat, den Zambrano dann geköpft hat, das war auch ein geiles Ding. Also den kannst du auch 100-mal besser verteidigen, weil der kam ja aus dem Mittelfeld raus. Der war 1000 Jahre in der Luft. Also
aber von 10 Ecken sind 9 Mist, das finde ich auch. Also das ist teilweise, wenn du da andere Mannschaften siehst, die wirklich von 5 Ecken dann 4 oder 5 draufbringen, genau.
Ja. Ja, weil natürlich, weil die nur darauf trainiert sind. Genau. Das ist ja genau der Punkt. Die wissen, dass sie spielerisch nichts zu haben. Und deswegen gehen sie einmal sehr aggressiv zu Werke, sie wollen Freistöße in der gegnerischen Hälfte und dann wissen sie ganz genau, was zu tun ist. Rausch, Eckball oder Rausch, Freistoß, Zulu steht da, es gibt auch ein paar andere, die auch torgefährlich sind und dann passiert das Ding. Und bei der Eintracht hast du ja diese Abläufe nicht, das heißt, du müsstest sie erst antizipieren und davor überhaupt trainieren. Ist so eine Sache. Aber vielleicht wäre das die einzige Möglichkeit.
Ein weiterer wichtiger Wechsel ist aber meiner Meinung nach auch, und gerade wo er sagt, das Mauern ist, meine ich, gegen Leverkusen überhaupt nicht gefragt, sondern wir müssen ja jetzt gucken, wir müssen irgendwo die Punkte herbekommen. Und da muss ich wirklich sagen, ein Chandler ist da meiner Meinung nach nicht der richtige Mann für rechts. Ja. Wir müssen da wieder mit einem Rehgesel spielen.
Ja, definitiv. Das war auch der Einzige, der mich an dem Tag genervt hat. Die anderen fanden sich alle...
Der läuft halt auch mal bis zur Grundlinie, der Rehgesel. Und der Chandler, der kommt ja kaum bis zur Mittellinie, bis die anderen schon wieder einen Torschuss gemacht haben, so ungefähr. Also das ist wirklich grauenvoll.
Bei Chandler hast du echt das Gefühl, er ist schon 38 irgendwie.
Aber positiv bei ihm ist halt, dass er sich auch keinen Kopf macht. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass du Spieler hast. Auch nicht. Ja, weiß ich nicht. Ich kann ihn nicht beurteilen. Es hat aber vielleicht einen Grund, dass er nicht spielt. Ich bin auch relativ überrascht. Ich finde es eigentlich auch schade, dass Regesel nicht spielt, weil die ersten Partien, die er gemacht hat, die waren absolut überdurchschnittlich, zumindest im Vergleich zur restlichen Mannschaft. Aber bei Chandler weiß ich nicht genau, aber ich habe momentan das Gefühl, ich habe ihn auch am Montag bei dem Heimspiel gesehen und da hast du schon gemerkt, den juckt es schon, den nimmt es schon mit, aber nicht zu sehr. Er ist ein fröhlicher Kerl. Vielleicht ist es auch für die Mannschaft wichtig.
Das kann auch sein, dass er deswegen spielt, habe ich mir auch schon gedacht. Dass er A länger dabei ist als Regesel, der vielleicht jetzt hier sich selber noch zurechtfinden muss, auch außerhalb des Platzes. Und ich glaube auch, dass er so ein Typ ist. Und das, ja, auch so weh mir das tut, was ich jetzt sage, so weh mir das tut, aber ich denke, dass der Dennis gesagt hat, dass Marco Russ rein muss. Das glaube ich nicht. Sorry, es tut mir leid, aber ich muss es fast aussagen. Also wir brauchen jetzt Marco Russ. Marco, es tut mir leid, was ich über dich gesagt habe.
Alter, ich wollte sagen, du hast ja nach dem Fernsehbeitrag bei RTL heute bei dir angerufen und dir Schläge angedroht, oder was?
Also als wenn der mich Schläge androhen könnte.
Also Basti, ich sag dir mal eins, bevor Russ nochmal hier in den Podcast kommt oder nochmal lieb zu uns ist, ich glaube, da muss wirklich viel passieren.
Aber ich habe ja schon mal damals gesagt, als ich zu dem Round danach habe ich ja schon gesagt, wenn er ein guter Kapitän ist, macht er genau das und dann sitze ich hier und heule, nachdem er hier war. Also wenn er ein guter Kapitän ist, hat er keinen Schiss. Aber gut, der Dennis hat ja gesagt, wir können ja bei WrestleMania 33 Basti Red gegen Marco Russ machen. Hell in a Cell von mir aus, nein. Aber ja, ich will ja nicht, dass er reinkommt, weil er so coole Interviews gibt, sondern weil er ein Kopfballtor machen kann. Punkt.
Ja. Naja, und ehrlich gesagt, er ist halt auch eine Kante, ne? Also er ist im Vergleich zu vielen anderen Spielern halt immer noch jemand mit Statur. Vielleicht kann er einem das helfen. Abgesehen davon, in der normalen Saison wäre er auch kein, sag ich mal, defensiver Mittelfeldspieler in der Bundesliga, ne?
Nee,
aber also das ist ja auch was, was eigentlich Niko Kovac gesagt hat, als er angetreten ist, wo er gesagt hat, dass die Spieler auch teilweise wieder auf ihre Position zurück sollen und Marco Russ kein defensiver Mittelfeldspieler ist, sondern Innenverteidiger.
Ja, ist er ja auch nicht. Da ist er, vielleicht kann man Marco Russ auch für die letzten 10 Minuten erst bringen oder so, wenn man irgendwie ein Tor schießen muss. Ich habe keine Ahnung, weil das Ding ist ja, ich weiß nicht, ob sich das lohnt, die sechs komplett mit ihm zu besetzen und dann komplett im Maschinenraum des Spiels, sage ich mal, so einen Stümper zu haben, nur um auf die eine Standard zu hoffen. Da ist halt die Frage, aber das ist ja die Frage, wie wir uns entscheiden. Ob wir jetzt sagen, okay, wir wollen trotzdem noch so eine Basis an Spielkultur haben und gucken, wie wir nach vorne kommen. Weil den Ball, du musst den Ball ja auch erstmal nach vorne tragen, irgendwie, ja, dass du überhaupt eine Standard kriegst.
Aber hat Hasebe uns diese Spielkultur gebracht?
Nein, nee, Leute,
Weißt du, wir haben doch
wir haben doch eine spielerische Armut auf der Sechs seit so vielen Monaten, fast Jahren. Da ist doch Hasebe genauso schlecht. Ja, das ist doch genau das Problem. Wir haben doch diese absolute Armut im defensiven Mittelfeld. Das hat sich über viele Jahre eigentlich wieder kultiviert, dass es immer schlechter wurde. Und aktuell ist es mit einer der dramatischsten Dinge. Ich will jetzt nicht immer dieses Beispiel Darmstadt nehmen, aber es ist doch auch ein Unterschied. Selbst bei Darmstadt, da wissen die wenigstens, was zu tun ist. Da gibt es auch einen, der, sag ich mal, technisch versiert ist und einer, der kämpft mehr. Bei uns hast du einen, der kämpft, und der andere, der weiß nicht, was er zu tun hat.
Ja, und bei guten Schön, Mannschaften ja. Können beide kicken und kämpfen.
Ja, natürlich.
Keine Ahnung. Ja, aber die Sache
da
ist.
Da könnte ich mir schon eher vorstellen, dass vielleicht dann tatsächlich ein Reinhardt nochmal reinrückt und ja, einfach auch aufgrund der Motivation gegen den Ex-Club und so weiter. Ne?
Sehr guter Punkt, also,
Dennis. Eigentlich, Dennis, ganz ehrlich, vielen Dank, Dennis. Du hast die Lösung gerade präsentiert. Ich nehme alles zurück. Ich bettel Marco Russo nicht an. Reinhardt soll einfach spielen. Der ist auch kopfballstark.
Ja. Eigentlich schon, und also, der kann eigentlich noch viel mehr.
Der ist auch besser als Russ, sorry.
Aber ist ja, aber auch so einer, der seiner Form hinterherhängt, ne? Also, der hat ja bis jetzt noch kein einziges gutes Spiel gemacht.
Ja, gut, aber wer denn? Aber Russ auch nicht. Also,
dann nee, aber, einer. Also, und ich hätte auch nicht gesagt, dass ich das sage, aber Hasebe will ich auch nicht mehr sehen. Was habe ich mich gefreut, als er zu uns gewechselt ist? Aber das ist ja eine Enttäuschung auf ganzer Linie.
Dann spielen wir halt mit Stendera und Reinhardt auf der 6, so.
Ja. Vielleicht ist das nicht.
Aber wie Marvin, du hast das schon gesagt, Aufstellung ist jetzt auch echt. Wir haben es echt probiert. Wir haben uns echt ganz, ganz viele Gedanken gemacht. Und wir haben alles, wir haben auch alles schon angesprochen. Seit dem Ingolstadt-Hinspiel sagen wir es doch alles schon. Wir können auch, wir sind jetzt auch, wir drehen uns auch im Kreise. Wir müssen jetzt einfach konstatieren, dass uns jetzt nur noch Suff helfen kann. Und egal, wie wir uns das in Leverkusen zurechtwirken. Und selbst wenn wir Leverkusen nicht gewinnen, gut, dann haben wir dann, was spielen wir dann zu Hause gegen Mainz danach?
Ja. Wir müssen eigentlich der Realität ins Gesicht gucken und müssen ganz klar konstatieren, dass es egal ist, wenn wir jetzt hier großartig aufstellen, was geplant ist. Es hilft alles nichts mehr. Es ist eigentlich schon viel mehr als kurz vor 12. Wenn wir ganz realistisch sind, bräuchten wir hier gar nicht über irgendwelche Hoffnungen sprechen, denn ihr wisst alle, wie viel wir in dieses Hoffenheim-Spiel gesteckt haben, wie viel Enttäuschung es danach gab. Genau. In der 80. Minute haben Leute neben mir geheult, bitterlich geheult. Nicht nur, weil sie zu viel Alkohol getrunken haben, sondern weil sie auch echt niedergeschlagen waren. Und das war keine Seltenheit.
Warum ich raus bin.
Ja, natürlich. Ja, natürlich. Und das zeigt doch, dass wir hier so viel hinein impliziert haben und es alles nicht funktioniert hat.
So, das ist es ja. Und deswegen sind wir jetzt auch ratlos. Und jetzt können wir, guck mal, wo wir jetzt schon angelangt sind. Wir seit einer, der ganz seit dem Sommer fangen wir an zu analysieren, zu machen, zu tun, zu kritisieren, zu loben, alles Mögliche. Und jetzt sind wir so auch dabei angekommen. Die Eintracht hat selbst uns jetzt so weit, dass wir uns weder aufregen noch Euphorie haben. Wir sind quasi innerlich tot und sagen, wir brauchen jetzt nur noch so. Wir wollen einfach, es regnet, es gewittert, wir sind klatschnass. Uns ist aber jetzt scheißegal, wo wir waren, wo wir jetzt hingehen, wir wollen einfach nur noch nach Hause. Egal, ob mit Schlüssel oder ohne. Ich will einfach nur nach Hause. Ich will einfach nur nach Hause ins Bett. Und hoffentlich ist es ein Erstligabett.
Ja, das ist ja genau das Ding. Genau,
also meine Hoffnung ist tatsächlich fast schon gegen null. Also ich sehe mich schon wieder auf irgendeiner Bierbank in Fürth mit einem alkoholfreien irgendwas sitzen. Das ist so ein Rotz. Das ist unglaublich.
Ja, ich meine, wir haben danach ja auch viel gesprochen. Der Richard war ja auch der liebe Ösi. Viele Grüße an dieser Stelle. War toll, dass er da war. Hat leider nicht so schönes Spiel gesehen. Ja, aber trotzdem cool, dass er da war. Und auch mit ihm haben wir gesprochen und waren eigentlich relativ sicher, das war es normalerweise. Bei aller
ja, ist ja auch so. Betracht. Genau. Ist auf jeden Fall so, weil das Restprogramm, du musst dir nur, stell mal vor, wir wären keine Eintracht-Fans und du würdest dir so von allen das Restprogramm anschauen und die aktuelle Verfassung. Wenn man da die Eintracht jetzt ohne Emotionen betrachtet, ist die Eintracht auf jeden Fall abgestiegen. Die spielen gegen Leverkusen, die spielen gegen Dortmund, wir spielen gegen Mainz, wir spielen in Darmstadt und wir spielen am letzten Spieltag in Bremen. Das in Bremen ist das Einzige, wo ich Hoffnung habe, aber da ist wahrscheinlich die Messe schon gelesen. Das Einzige, worauf wir hoffen können, wir müssen halt jetzt auch, nachdem wir gucken, was die Eintracht macht, eigentlich brauchen wir jetzt wieder wie früher, brauchen wir hier die Kofferradios wir brauchen hier die Radios.
Aber selbst im das Stadion. Hilft ja nicht mehr, ne? Also ja, ich meine, es ist ja noch nicht mal Bremen so, dass du jetzt sagen kannst,
sagen wir mal, wenn Bremen verliert jetzt alles und wir verlieren jetzt alles. Dann haben wir am letzten Spieltag einen Punkt hinter Bremen. So, dann können wir trotzdem noch in die Relegation kommen. Der HSV ist auch so drin geblieben. Beim HSV, erinnert ihr euch noch, wo der HSV die ganzen Spiele verloren hat und wo mit dem Höhepunkt, wo die 3-2 in Braunschweig verloren haben. Wo auch jeder gedacht hat, ja, okay. HSV, vielen Dank, das war's jetzt. Haben wir alle gedacht. Die haben trotzdem weiter verloren, aber alle anderen haben auch verloren. Die sind dann irgendwie in der Relegation gelandet und haben nicht mal eine Relegation gewonnen.
Noch nicht mal da.
Ja, genau. Und genauso kann die Eintracht auch schaffen. Stell dir vor, die Eintracht verliert jetzt alle Spiele, Bremen verliert alle Spiele. Dann gewinnen wir in Bremen, dann sind wir plötzlich in der Relegation. Keiner weiß warum. Haben ein bisschen Euphorie, spielen dann in Nürnberg 1-1 und spielen zu Hause 0-0. Ja, meine Güte. Ja. Dann müsst ihr uns zwar was schämen, aber das ist am Ende des Tages, ist es egal.
Genauso könnte es theoretisch laufen. Denn ganz realistisch betrachtet muss man auch sagen, dass Bremen ja ebenfalls nicht wirklich gut drauf ist und eigentlich auch eine schlechte Mannschaft hat. Und das ist wirklich unsere einzige Hoffnung, dass wir noch zwei hinter uns lassen. Muss man wirklich sagen, ist absolut unrealistisch.
Auf gar keinen. Darmstadt ist zu weit weggezogen.
Darmstadt und auch stabil, selbst Augsburg.
Augsburg ist stabil.
Ja. Und das ist halt einfach das Problem. Du hast eigentlich keine Mannschaft mehr, die du überholen kannst. Bis auf Bremen. Das heißt, maximales Ziel Relegation. Wer dann unsere Gegner wären, muss man sagen, das hätte sich ja theoretisch auch gewaschen, ne?
Ja, Nürnberg, oder? Also Nürnberg ist auch fast, ist eigentlich, also ja, Leipzig schon
frei. Die hatten, glaube ich, am Wochenende verloren, ja, und sind dadurch ein bisschen wieder abgeschlagen. Ich glaube, es würde tatsächlich auf Nürnberg rauslaufen, ne?
Oh, das wäre natürlich auch eine brisante Kiste, also.
Ja. Auf jeden Fall. Gegen seinen Ex-Club Chandler.
Spiel seines Lebens.
Ja, und Hasebe ebenfalls. Ne? Hier, also,
da haben wir doch schon zwei Torschützen.
Ja, es hätte auf jeden Fall eine gewisse Brisanz. Warten wir ab, ob es soweit kommt. Aber trotzdem muss man auch bei dem nächsten Spiel sehen, dass man einigermaßen klarkommt. Und gegen Leverkusen ist es zwar unrealistisch, aber Niko Kovac hat gemeint, es ist auch selbst da nicht unmöglich. Vielleicht eröffnen die uns ja gewisse Räume, die wir irgendwie besetzen können. Auch wenn es.
Ja. Naja. Ja, ich habe jetzt auch, weil wir haben es ja vom Bayern-Spiel haben ja auch schon probiert, aber dazu habe ich jetzt keine Kraft mehr. Also mir jetzt Szenarien auszudenken, euphorisch Leverkusen gewinnen, sorry, die habe ich gerade nicht vom geistigen Auge. Nee. Ist halt einfach so, da müssen wir halt hoffen, dass Bremen, die spielen, glaube ich, gegen Wolfsburg. Da hoffen wir, dass Wolfsburg nicht zu down ist nach der Ronaldo-Show und dass die trotzdem auch wieder in die Champions League wollen, weil sie das so toll fanden. Ja, dann sind wir immer noch einen Punkt hinter Bremen. Hannover wird uns auch nichts mehr tun und dann wird das weiter so vor sich hin dümpeln. Dann gewinnen wir wahrscheinlich nicht mal gegen Mainz, dann gewinnt Bremen auch nicht. Und so weiter und so fort, bis es zum Showdown kommt. Weil theoretisch gesehen kann Bremen ja sogar wenn wir verlieren, sogar nochmal unentschieden spielen. Haben wir 2 Punkte Rückstand. Wir müssen ja Bremen nur in Schlagdistanz haben. Wir müssen ja bis zum letzten Spieltag müssen wir Bremen auf Schlagdistanz halten.
Ja.
Und das ist,
sorry. Selbst das Torverhältnis, Leute, ist tatsächlich so. Bremen hat minus 20, wir minus 17. Da kann am Ende kann es wirklich entscheidend wieder sein. Es ist
ja, die Eintracht kann tatsächlich, und das wäre doch typisch Eintracht. Alles, was wir hier schon hatten, das wäre doch typisch Eintracht, wenn die Eintracht wegen einem Tor in die Relegation kommt. Und wenn es in der 90. Minute in Bremen ist. Die sage, wenn wir jetzt bei Realismus bleiben, Marvin, du hast es angesprochen, zwei Mannschaften schaffen nicht mehr. Dafür sind die alle zu stabil. Wer soll das sein? Augsburg ist stabil, die haben in Bremen das Ding gedreht. Darmstadt, die kämpfen jetzt schon die ganze Saison, die wissen, in was für einer Situation sich befinden. Die einzigen, die ähnlich am Arsch sind wie wir, ist Bremen. Und wenn wir die bis zum letzten Spieltag auf Distanz, auf Schlagdistanz haben, dann haben wir dieses Spiel, was wir haben wollen, eigentlich. Weil das ist mehr, können wir, glaube ich, echt nicht verlangen. Sorry. Team Kovac, Team auf jetzt, alles schön und gut. Aber wir sind jetzt eigentlich, sind wir jetzt Team Relegation. weil das das einzige realistische Ziel ist, was wir noch haben können, um dann zu hoffen, dass Nürnberg ist jetzt auch nicht die beeindruckendste Mannschaft. Da hätte ich vor Freiburg und Leipzig mehr Angst gehabt.
Klar.
Und vor so einem Verein, so einem Überraschungsteam, die dann irgendwie so krassen Spirit haben auch. Nürnberg ist so ein, ja, die sind ganz gut. Aber sagen wir es mal so, wenn du dich in zwei Spielen nicht gegen Nürnberg durchsetzt, dann hast du es halt nicht verdient. Dann soll es halt vielleicht soll es so sein. Ich weiß nicht, was mit Eintracht passiert. Ich bin auch echt, ja, ich bin echt konsterniert, ganz ehrlich. Wenn ich diese ganze Euphorie, wenn die so ein bisschen weggeht, dann, wenn das zutage tritt nur noch so, dann bin ich echt einfach nur noch frustriert und ab. Ich kann nicht mal mehr sauer sein. Mir ist es fast schon egal, wenn ich ehrlich bin, weil.
Darf ich hier den Break machen?
Bitte.
Denn, ehrlich gesagt, das ist eine sehr gute Überleitung, eigentlich nicht zu dem, was wir jetzt geplant hatten, aber zu dem, was ich eigentlich auch irgendwie behandeln will. Und zwar, wenn wir jetzt mal den ganzen Realismus an den Tag legen und uns überlegen, wie das über die Saison hinaus weitergehen sollte, dann muss man doch ehrlich gesagt sagen, hier muss eine klare Zäsur her, oder?
Aber eine richtige, aber noch eine größere, als die schon bevorsteht. Hier muss die Eintracht, ja, super Thema jetzt. Wahrscheinlich schneide ich mir gleich die Pulte dann auf. Nee, aber die Eintracht ist echt am Arsch. Weil guck mal, wir haben jetzt die ganze letzte Woche haben es ignoriert. Wir haben ignoriert, Team Kovac haben wir gesagt, wir sind jetzt wieder positiv. Und wir haben, genau wie du es gesagt hast, wir haben alle unsere Kraft in dieses Hoffenheim-Spiel gesetzt. Und dann hast du danach diese Leere, und die habe ich immer noch ein bisschen. Und wenn wir dann aber noch weiter bohren, dann ist es ja noch schlimmer. Also noch schlimmer, was hier los ist, dass die Eintracht wieder so eine Saison hat. Und das wiederholt sich ja. Das ist ja nicht zum ersten Mal. Die Eintracht hat ja jetzt nicht Pech, oder wir spielen nicht im Europacup und steigen deswegen ab, weil wir die Doppelbelastung nicht verkraftet haben. Wir haben keine Doppelbelastung. Wir haben den höchsten Etat für unsere Verhältnisse der letzten Jahre. Und die Eintracht kriegt es trotzdem nicht gebacken und steigt in der Liga ab, wo Mannschaften wie Ingolstadt, Darmstadt, Augsburg spielen. Will mir einer erzählen, dass Ingolstadt oder Darmstadt einen besseren Kader haben als wir?
Oder
selbst Mainz hat
Augsburg
keinen
auch
besseren.
Nicht.
Selbst die Hertha hat keinen besseren Kader als wir. Sorry.
Das ist es.
Und da braucht mir niemand was von Zementierung erzählen. Der FC Köln hat keinen besseren Kader. Stuttgart hat keinen besseren Kader. Der HSV hat vielleicht nur einen leicht besseren Kader. Sorry, 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 Herr Bruchhagen. Was der da erzählt, stimmt nicht. Und dass du hier absteigst, hat nichts mit Pech zu tun. Und die Sache ist die, ich weiß gar nicht, woran es liegen kann, ehrlich gesagt. Weil ich habe trotzdem immer noch diese Sicht, dass der Kader gefällt mir. Deswegen, klar muss man Hübner kritisieren, aber ihn habe ich nicht so auf dem Schirm. Fee hat dir natürlich viel versorgt, aber eigentlich landen wir bei dem Punkt, wenn du jetzt das so ansprichst, eigentlich landen wir bei dem Punkt, dass Bruchhagen, was du auch schon vor Wochen gesagt hast, Bruchhagen fängt hier an und hört hier auf und hinterlässt uns genau da, wo er uns abgeholt hat. Da braucht er mir auch nichts erzählen, von wegen, dass wir so super hier gespart haben.
Nee, das ist es ja. Also es ist definitiv so, dass Bruchhagen gerade in den letzten paar Jahren auch eigentlich keine gute Arbeit geleistet hat. Wahrscheinlich hat er sich das irgendwie mit Hübner auch anders vorgestellt, aber ich denke, man darf Hübner auch nicht aus der Verantwortung nehmen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dir gefällt der Kader, das kann ich nachvollziehen, muss aber sagen, dass es einige Planstellen gibt, die eigentlich unbesetzt blieben. Ich erinnere an die Rechtsverteidigerposition, ich erinnere daran, dass Hasebe dort gespielt hat. Die linke Mittelfeldposition ist immer noch suboptimal gelöst. Im defensiven Mittelfeld, das habe ich eben schon angesprochen, ist seit Schwegler und Rode eigentlich dauerhaft schlechter geworden. Alles Punkte, die in Kombination mit dem fehlenden Stürmer nach Alex Meyer einfach toxisch geworden sind. Und das darf man nicht außer Acht lassen. Und wenn du überlegst, wie viel Bruno Hübner ausgegeben hat, wie viel er auch als Ressource hatte, wenn wir uns überlegen, dass irgendwie rund 10 Millionen da waren, allein von dem Kevin Trapp-Transfer, da ist zu wenig bei rumgekommen, zu wenig Klasse, was den Kader dementsprechend gestärkt hat.
Das stimmt.
Der Kader ist eigentlich groß genug, aber die Spieler sind einfach teilweise nicht Bundesliga-tauglich. Oder auch du hättest dir eventuell überlegen müssen, Spieler abzugeben wieder, um andere nachzuholen. Auch auf der Linksverteidigerposition, Marvin, auch wenn du das jetzt noch nicht genannt hattest, wir sind uns doch einig, dass eigentlich da auch eine Stelle ist. Klar, da hat die ganze Bundesliga und wahrscheinlich ganz Europa oder die ganze Welt hat da Probleme auf der Position, da wirklich für ein kleines Geld da einen gescheiten Spieler zu finden. Aber es ist eine Katastrophe teilweise auch, was wir da sehen. Du hast die anderen Positionen, stimme ich dir voll und ganz zu. Der Kader ist aber eigentlich ja groß genug. Jetzt musst du natürlich sagen, wurde da Geld ausgegeben für Spieler, die tatsächlich nicht das Potenzial haben, oder waren sie zur falschen Zeit, oder fehlt uns dann doch Zeit und du hättest noch mehr holen müssen, um einfach da ein bisschen mehr Wettbewerb zu bringen, um die ein bisschen Spiel, ich weiß es auch nicht, aber es tut mir schon weh, wenn ich sehe, denn mir geht es genauso wie in Basti, mir gefällt der Kader eigentlich von den Namen her gut, wenn du aber die Leistung dann teilweise siehst und so weiter, dann denkst du, verdammte Axt, das ist doch hier wieder eine absolute Katastrophe, was die an Form bringen, und da sind es vielleicht auch manchmal harte Situationen, wo du so einen Spieler dann abgeben musst, machen andere Vereine aber auch, wo du sagst, okay, der spielt jetzt zwei Halbsaisons sehr schlecht, bringt uns jetzt nicht mehr weiter, wir brauchen jetzt auf der Stelle einen besseren und verkaufen den noch für einen guten Marktwert. Passiert bei der Eintracht auch nie.
Nie, genau. Wir hatten damals ein Angebot für Inouye für 7 Millionen Euro. Ja, wir müssen halten. Bruchhagen hat ja auch immer so Mantras, die kein Mensch versteht. Das sagt richtig. Ja, auf Gedeih und Verderb, die Eintracht Frankfurt braucht kein Geld, wir verkaufen keine Spieler. Wo ich mich frage, was laberst du? Klar haben wir vielleicht keine Schulden, trotzdem können wir ja doch trotzdem mal 20 Millionen Euro einnehmen und dafür Spieler kaufen, wie Gladbach das macht. Gladbach verkauft doch auch seine Spieler.
Also, guck dir doch die anderen Mannschaften an.
Ja, auch, was ist denn los? Mainz macht das doch.
Selbst
Mainz
Augsburg.
Ja, eben. Also da frage ich mich, was ist das für ein Mantra und was bringt mir das? Weil Dortmund kann das machen. Wenn Dortmund sagt, wir verkaufen Lewandowski nicht für 25 Millionen Euro, warum? Weil er uns in die Champions League schießt. Rechnet sich. Wo hätte uns Inouye und Rode, als die zum Verkauf, wo es darum ging, wo hätten die uns denn hinschießen sollen? Dass wir auf 18 Millionen Euro verzichten. Also 9 Millionen für Rode, 7 Millionen für Inouye. Also wo schießen diese Spieler denn die Eintracht hin, dass man sagen kann, wir verzichten auf das Geld? Also das verstehe ich überhaupt nicht. Und Trapp haben wir auch unter Wert verkauft, sorry. Also
ja, gerade in der aktuellen Zeit.
Gerade in der aktuellen Zeit von so einem Verein. Paris Saint-Germain,
ja.
Hallo?
Ja, genau. Und also, die haben sich da ins Fäustchen gelacht. Die haben sich
doch gedacht, guck mal hier, wieder eingeladen. Komm mal hierher geflogen und dann verkaufst du ihn für denselben Preis, wo ein Jahr später die Ausstiegsklausel denselben Preis hat. Also sorry. Und er kommt mir in der letzten Zeit, kommt er mir echt auch zu gut weg, der Bruchhagen. Und was ich auch noch ergänzen muss, ich habe ja gesagt, Hübner ist bei mir nicht so krass in der Kritik, aber eigentlich, wenn ich ehrlich bin, er hat ja auch viel zurückgeholt. Und er hat mit Sicherheit auch eine Transferbilanz, die auch teilweise kurios ist, wenn man mal alle Spieler aufzählt. Er hat hier auch coole Mahas geholt und Bells und wie sie alle heißen. Die Frage ist, es ist mit Sicherheit immer so ein Mix aus allem, aber alleine, dass er Fee wieder geholt hat, war... Dafür ist er dann, dadurch ist er eh mittlich. Und Bruchhagen ist für mich eher in der Verantwortung. Der hat schon diese Sachen eingeleitet, bevor Fee überhaupt kam. Weil der Fee kam ja nur wegen Bruchhagen. Wir sind ja abgestiegen, dann kam ja erst Fee. Bruchhagen hat seit Jahren dieses Gelaber, weil er hatte auch keine Vision. Bruchhagen ist immer mit seinem Realismus, das mag ja von mir aus in manchen Bereichen des Lebens ein Ort sein. Aber wenn ich mein ganzes Leben immer realistisch betrachten würde, da ist es klar, dass du irgendwann auf der Stelle trittst oder wieder nach hinten fällst. Du musst doch mal irgendwie morgens aufstehen, lachen und sagen, wow, heute wird ein geiler Tag. Mal schauen wir mal, was heute passiert. Heute scheint die Sonne und dann machen wir mal richtig ein. Nee, wenn ich aufstehe und sage, du liebe Zeit, wenn ich heute aufstehe, die Wahrscheinlichkeit, dass ich vom Audi überfahren werde, die ist ziemlich groß, aber darf ich nicht mehr über die Straße gehen, dann muss ich mir einen Fahrschein kaufen, sonst werde ich erwischt. Ich darf nicht zu viel Alkohol trinken, damit es mir morgen nicht schlecht geht. Ich darf auf gar keinen Fall Schulden machen und mir Klamotten kaufen. Ich darf nichts machen. Hauptsache, ich habe noch Geld, bis ich 80 bin. Super! Weißt du, mit 80 dein Geld fressen oder was? Was ist denn los? Bruchhagen ist einfach so eine dröge Tablette, das ist ja auch in Ordnung, wenn er in Verein über lange Zeit ein Pendant gehabt hätte, was ein bisschen mit ihm sich reibt. Fee war der Erste, der sich ein bisschen.
Ich wollte gerade sagen, das war aber nur in der Zeit, wo Fee angefangen hat, wo einer mal kam, der eine Vision hatte, der gesagt hat, vielleicht ist die Bundesliga zementiert, aber deswegen würde ich trotzdem alles dafür geben, dass ich diese Saison der eine Verein bin, der oben reinrutschen kann, so wie es jedes Jahr der Fall ist.
Hertha.
Aber das hat er aufgegeben. Und ich glaube auch, dass Hübner gar nicht so das Standing im Verein hat, wie das vielleicht manchmal den Anschein hat, sondern ja. Ich glaube, dass ein Bruchhagen einfach so eine Persönlichkeit in der Eintracht ist, dass da einfach nichts läuft, ohne dass er sein Go dafür gibt. Und da kannst du tun und lassen, was du willst. Und ich glaube, Fee hat einfach irgendwann, als sie zwei Freunde geworden sind, das war das Schlimmste, was der Eintracht passieren konnte.
Ich glaube,
der Marvin will wissen, was mit dem Nachfolger jetzt ist. Warum wird kein Nachfolger gefunden? Und was ist denn das Problem dafür? Also wenn es keiner will, ich mach's halt.
Jawohl, Team Alex.
Genau.
Dann ist auch noch ein bisschen Transfer übrig.
Ja, können wir dann, lese mich dann ein.
Wie sieht's aus mit der Nachfolgermöglichkeit? Weil das war doch auch was er verpasst hat. Er hat es doch definitiv verpasst.
Für jemanden Europa einzuarbeiten.
Auch. Ja, natürlich.
Ja, hört er bald auf. Wir wissen seit wann, wissen wir, seit anderthalb Jahren wissen wir, dass er aufhört ungefähr.
Ja, aber inwieweit hat er denn da auch noch die Fäden in der Hand?
Ja, keine Ahnung, aber irgendjemand muss ja die Fäden in der Hand haben. Da muss man zumindest, das Bruchhagen kann ja trotzdem, wenn er sagt, das ist jemand, das habe ich, dann kann man ja alle zusammen entscheiden. Ja. Ich denke, die mögen sich alle. Dann kann man sagen, hier mal zu, wir arbeiten im Hintergrund einen ein oder wir haben schon mit einem und wir sind uns schon, die Eintracht müsste theoretisch schon seit einem Jahr mit einem klar sein.
Haben wir ja schon gesagt.
Ja, die fangen jetzt an, fangen die hier Bewerbungsgespräche zu machen, wie der Marvin es gesagt hat, dann unprofessionell. Dann sagt hier der Woschnerlinger, sagt uns auch noch ab.
Ja.
Und Metzel hat es ja ein bisschen smoother gemacht, das war in Ordnung. Ja, und wo sind wir jetzt gelandet? Ja, natürlich, jetzt sind wir bei Horst gelandet. Und mittlerweile, die Eintracht schafft es aber auch echt immer, die Eintracht schafft es genau, aus uns kleine Bruchhagens zu machen, indem zum Beispiel, wenn Thomas wenn zum Beispiel um die Trainerfrage geht, dann sind hier Thorsten Fink, Bernd Schuster und Thomas Schaaf im Gespräch. So, auf was freuen wir uns? Ja, natürlich auf Thomas Schaaf, weil die anderen noch schlechter sind.
Auf gar keinen Fall. Auf keinen Fall freue ich mich auf Thomas Schaaf.
Nein, aber
genauso wie ich meine Hoffnung in den letzten 5 Spieltagen nicht auf Alex Meyer setze.
Ja, aber trotzdem ist es doch so, dass die uns hier, die zeichnen uns hier noch schlimmere Szenarien. Die drohen uns hier mit Nellinger und Bobic. Natürlich sind wir dann mit Horst Held zufrieden. Aber wir kommen mit dem Horst Held nicht weiter. Das ist aber doch genau Bruchhagen seine Logik. Von wegen, es kann immer schlimmer kommen, es kann immer schlimmer. So wollen die uns doch erziehen. Das Einzige, wo die Eintracht uns mal ein bisschen was auf den Boden geworfen hat, wo wir als kleine Hunde hinterherrennen konnten, war, wo Roger Schmidt hier im
Gespräch war. Ja, richtig, das war genau der
Punkt. So, das war das Einzige. Mir reicht es langsam.
Und das haben wir auch noch dilettantisch verkackt, ne?
Thomas Schaaf, der Thomas Schaaf ist doch schon eingeschlafen, als er hier überhaupt in die Stadt reingekommen ist. Ja, auch Thomas Schaaf, wir verkaufen eine Vision. Was für Vision verkaufen wir denn? Tut mir mal gefallen. Das ist einfach, ja, und was machen wir jetzt? Auch uns fällt nichts Besseres ein, ja, der Thomas Schaaf, da gab es ein bisschen Stress hier, wir haben ja gar nicht mit gerechnet. Was machen wir? Ja, holen wir Armin Fee. Ja, wow, das ist ja, hier, da klatsche ich mal, da kriegt den Innovationspreis. Heribert Bruchhagen, der kann hier, Heribert Bruchhagen hat wahrscheinlich Snapchat erfunden. Ganz ehrlich, der soll mich in Ruhe lassen, und jetzt soll die Eintracht mal einen holen. Und wenn's Horst Held ist, dann ist halt Horst Held, dann ist die Eintracht, wahrscheinlich ist die Eintracht, durchschreitet genauso ein Wellental wie mit Bruchhagen, ist am Ende wahrscheinlich sogar noch hoch verschuldet. Aber vielleicht sind die Ausschläge, von den Wellen, in beide Richtungen höher als bei Bruchhagen. Und die Eintracht rutscht in einem Jahr, auch wenn die 6 Millionen Euro Schulden hat, vielleicht mal wieder in den Europapokal oder in die Champions League. Und dann soll das so sein. Da bin ich lieber so, als wenn das hier immer wieder nur vor sich hinsifft.
Aber Alex, ich gehe nochmal zurück zu dem Punkt, den du eben angesprochen hast. Denn du hast was ganz Wichtiges gesagt. Und zwar, selbst bei Roger Schmidt haben wir es versäumt. Ne?
Genau. Also, keine Ahnung, Leverkusen kam doch selber noch nicht mal auf die Idee. Und das ist der Bruchhagen auch mit seiner scheiß ewigen Laberei bei der Presse. Wer ist denn derjenige, der der Bild-Zeitung immer alle Infos steckt? Das ist doch der Bruchhagen. So, und dann kam da auf einmal Roger Schmidt raus und guck mal an, 3 Wochen später hat er ein Angebot von Leverkusen auf dem Tisch. Die es auch verpennt haben und sich dann gedacht haben, Roger Schmidt, ja eigentlich eine geile Idee von der Eintracht. Lass mal 5 Millionen drauflegen und den Typ holen.
Ja. Und was heißt das jetzt für uns? Das heißt, wir müssen jetzt den ganz radikalen Cut machen. Ist das die einzige Option, die wir jetzt nach dieser Besprechung hier haben? Heißt das, dass theoretisch sogar auch ein Hübner gehen müsste? Über Kovac wollen wir jetzt nicht reden. Der kann für die ganze Situation wahrscheinlich hier am allerwenigsten. Ja, den finde ich, ich muss ehrlich sagen, Kovac hat bei mir in der letzten Zeit echt gewonnen, trotz der Tatsache, dass die Ergebnisse das jetzt nicht so widerspiegeln. Aber müssen wir wirklich sagen, auch Hübner weg, kompletter Neuanfang mit neuem Sponsoren, mit neuem, wahrscheinlich vielleicht sogar neuem Ausrüster, mit neuem allem. Ist das die einzige Möglichkeit?
Ich check das noch nicht so ganz. Also, keine Ahnung, ihr habt eben auch gesagt, wir müssen einen radikalen Schnitt machen, aber auf der anderen Seite wart ihr ja eigentlich auch, und das ist auch meine Meinung, dabei, dass der Kader gar nicht so schlecht ist. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich ansetzen soll.
Ich will nur
okay, Bruchhagen,
ich find den
Bruchhagen
Kader auch nicht
geht. Der Kader ist nicht schlecht. Ich bin auch nach wie vor von der Arbeit von Hübner überzeugt, weil die Transfers, die der gemacht hat, die sind solide gewesen. Die hat er gut abgewickelt.
Muss ich auch sagen,
und ich glaube, dass die Fehler, wie zum Beispiel auch Roger Schmidt, der hätte einen Roger Schmidt geholt. Und ich glaube aber, dass es im Hintergrund einfach ein Bruchhagen mit seiner Dummbabbelerei bei irgendwelchen Pressefuzzis versaut hat. Das ist meine Meinung von der Situation. Und deswegen weiß ich nicht, wo ich da radikal ansetzen würde. Also es gibt ganz viele Spieler in der Mannschaft, denen ich viel mehr zutraue, denen ich auch eine Bundesliga-taugliche attestieren würde, ja, die einfach eine beschissene Saison gespielt haben und ich weiß nicht warum.
Ich sehe es aber auch so, Alex. Ich sehe es echt, also ich habe ja gesagt, den Fehler, den er gemacht hat, fehlt es vielleicht zurückzuholen, aber ich sehe es genauso wie du. Eigentlich ist der Kader, und ich behaupte immer noch, dass es Trainer gibt, die aus dem Kader mehr rausholen, weil seien wir doch mal ehrlich, für das Geld, was Hübner hat, hat er natürlich auch viel, da ist auch viel Schmutz dabei. Trotzdem hat er trotzdem einen Radetzky geholt. Der hat einen Eigner damals geholt, der hat jetzt Fabian geholt, den ich trotzdem auch gut finde. Er hat Regese geholt für gar nichts. Der hat Benatira auch für gar nichts geholt. Das sind Spieler, die meiner Meinung nach, die Eintracht müsste nicht auf diesem Platz stehen. Und es ist nicht so, dass ich sage, der hat einen, Der Hübner hat meiner Meinung nach, das ist nicht so, dass man sagen kann, der hat so einen schlechten Kader zusammengestellt, das ist schlussfolgernd, dass die Eintracht auf dem Platz steht. Sehe ich überhaupt nicht so. Ich sehe
ja, vor allen Dingen, guck dir doch mal die Transferbilanz von anderen Vereinen an. Also es ist doch in jedem Verein so, dass 10 Spieler geholt werden, von denen 2 einschlagen. Das ist vielleicht bei Bayern München nicht der Fall, aber bei allen anderen Vereinen ist es gang und gäbe, dass du halt ganz viel Blindleistung dabei hast.
Ich finde Mainz
zum Beispiel bei uns gar nicht so schlimm.
Also sorry, ich will erst nochmal einhaken, denn ursprünglich meinte ich jetzt nicht auf Kaderebene. Denn die Jungs haben alle einen Zweitligavertrag. Wenn sie mitten mit der Eintracht in die zweite Liga gehen, finde ich das teilweise sogar ganz gut, denn dann wird die Suppe wieder ausgelöffelt, dieser und auch der Mist kommt aus dem Mist wieder raus, den sie uns der Eintracht eingebrockt haben. Das finde ich jetzt gar nicht so dramatisch. Also es gibt Zweitligaverträge bis auf bei einer Person, das weiß ich jetzt noch nicht genau, wer das ist, aber da hat ja Hübner ja auch gemeint, das wäre jetzt auch nicht so dramatisch. Also ich will das jetzt nicht vom Kader, ich meine es vom Management eigentlich her. Aber jetzt habt ihr die Kaderplanung angesprochen. Da muss ich euch in einer gewissen Art und Weise schon widersprechen. Denn für mich ist es durchaus so, dass bei Hübner die Fallhöhe eigentlich noch höher war. Denn natürlich, jeder Verein heutzutage kauft 20 Spieler, behält vielleicht 2, 3 über die Saison hinaus. Das ist echt krass. Also schaut ihr bei die vielen Vereine an, da ist die Fluktuation hoch. Ich glaube, Hübner hat in seiner Amtszeit roundabout 60 Spieler geholt. Das ist, klingt viel, das ist auch viel. Die wenigsten sind von 2012 heute noch hier. So, aber alles okay. Aber warum sind die anderen Spieler bei anderen Vereinen nicht mehr da? Weil sie teilweise teurer verkauft wurden, zu einem besseren Verein gegangen sind. Und bei uns haben sich nur die allerwenigsten verbessert. Das darf man nicht vernachlässigen. Kevin Trapp wäre normalerweise bei jedem Bundesligisten okay geworden. Bei uns wurde er richtig gut. Hey, tops, gute Sache. Aber die meisten anderen Spieler haben sich nirgendwo verbessert.
Ja, weiß ich nicht. Aber die Sache ist, ich bin trotzdem, klar, aber ich sag mal so, ich bin trotzdem bei Hübner mit zu 50% mit seinen Transfers zufrieden und das finde ich für eine Mittelklasse-Mannschaft eigentlich schon ganz gut. Mainz macht das vielleicht an gewissen Stellen noch besser, aber was eigentlich kritisierbar ist, ist das, was du gesagt hast, dass es vielleicht gute Einkäufe da sind, aber die Seferovic ist doch hier das aktuellste Beispiel. Da kriegst du im Winter ein Angebot über 10, 12 Millionen Euro, was machst du? Verkaufst den nicht, um den dann abzusägen. Also jetzt den Marktwert, die Eintracht hat einfach in der Rückrunde in die steigen ab, die sollen ihm auch 8 Millionen Euro einfach verblasen in die Luft. So, einfach so. Und das ist halt dumm. Aber ich glaube aber, dieses Mantra, habe ich ja vorhin schon gesagt, ich glaube nicht, dass das von Hübner kommt. Nee, ich glaube, dass das von Bruchan kommt. Und der das immer gesagt hat, der hat gesagt, Rode wird hier nicht verkauft. Unter meiner Leitung wird hier Rode nicht verkauft. Und die Bayern haben 10 Millionen Euro für Rode gegeben, um den ein Jahr vorher zu kriegen. Wie man das nicht machen
und
kann.
Und seien wir mal ganz ehrlich, was haben wir denn in der letzten Saison von Rode gehabt?
Na, nichts.
Nix. Eben,
das war doch klar,
ja, das war ein Totalausfall.
Was ist denn von Inuit?
Arsenal, war verletzungsbedingt halt auch, ne?
Genau, der war
vernachlässigt. Ja, der war ein paar Spiele auch verletzt, richtig.
Weißt du, aber die Eintracht
aber sagt dann, in denen, ja, wo er gespielt hat, hat er halt auch nichts mehr gebracht.
Ja, aber die Eintracht sagt dann immer, wir wollen die Mannschaft beieinander halten. Und bla bla. Um was zu tun und im Winter trotzdem 5 Spieler zu holen. Dann verkauft doch Seferovic im Winter. Was ist denn?
Ja, und nicht nur Seferovic, da gibt's noch andere Spieler, die ähnlich eigentlich auch Angebote hatten und dann aber nicht gehen gelassen wurden. Und genau das ist das Problem. Ja, also wir müssen nicht immer daran festhalten, an diesem, das ist genau das Ding. Und daran sieht man doch wieder. Wir können es nicht an einer Person festmachen, aber es ist wirklich dieses Dreigespann von Bruchhagen, der sagt, wir wollen die Mannschaft zusammenhalten. Es ist zum einen die teilweise schlechte Einkaufspolitik von dem Hübner und dann noch auch ein Armin Fee, das muss man wirklich so sagen, der die Spiele, die du normalerweise gar nicht so schlecht findest, das haben wir ja gesagt, wir haben ja nominell keinen schlechten Kader, der hat ihn nicht weiterentwickelt, sondern nicht nur nicht weiterentwickelt, sondern teilweise absägt, schlechter gemacht.
Absägt wie Katletz, Gacinovic, da kommst du an Spieler dran, wo du denkst, wow, also Katletz hat auch andere Angebote, Gacinovic auch. Und dann machst du mit denen nicht.
So, und
das ist, was Hübner, was ich an Hübner auch kritisiere, dass er da den Trainer nicht auch mal ein bisschen in die Pflicht nimmt, zu sagen, ey, hör mal zu, Bruder. Ich bin 800 Mal um die Welt gereist für Katlets. Seh bitte zu, dass du den zum Laufen kriegst. Ja. Und das macht er aber nicht. Der ist dann beleidigt und bei Fesen waren die Spieler sowieso dann außen vor und so weiter und so fort, weil er so ein bisschen so seinen eigenen Spleens hat. Das ist das, was ich ein bisschen kritisiere, zu sagen, ey, dass die Eintracht, wenn die dann schon mal Spieler gekriegt hat, das hat doch schon, und ich erwähne jetzt mal wieder seit Wochen den Namen, Kayo hat doch schon da angefangen. Klar kann sein, dass Kayo nicht die Qualität hatte. Trotzdem hat die Eintracht es nicht probiert. Die haben den an der Tankstelle Chips kaufen lassen. Tut mir mal einen Gefallen. Die sagen, der will nicht Deutsch lernen. Inui hat nach den Jahren kein Deutsch gelernt. Ganz ehrlich, da muss die Eintracht aber auch mit für sorgen. Die Eintracht kann doch keinen Spieler und sagen, so, was ich schon oft kritisiert habe am Fee, dass er sich so oldschool-mäßig auf individuelle Klasse verlässt. Und ich habe das Gefühl, Bruchhagen macht das auch. Bruchhagen hat es auch damals schon gemacht. Ach, Gier, hol mal meine Madawikia hier. Das ist ein gestandener Spieler. Meine Güte.
Aber da habe ich eine Frage.
Doch, da ist Hübner auch in der Pflicht. Du musst auch einen Kader auch so zusammensetzen. Nicht zu sagen, okay, wir haben jetzt hier die und die Qualität, sondern die müssen doch menschlich, spielsystemmäßig und alles Mögliche müssen die auch zusammenpassen.
Perfekt, da sagst du das genau richtig. Nämlich, ich finde nämlich, es fehlt ein Spielsystem schon seit 100, also da können wir ja, da reden wir
seit... Nachdem du die Spiele auswählst, genau.
Immer. Und wenn du da natürlich siehst, dass der Trainer kein Spielsystem in diese Mannschaft bringst, siehst du natürlich auch diese Problemstellen, die dann wirklich gut besetzt werden können. Wenn du dann siehst, ein Armin Fee, der sagt, ach Quatsch, rechts außen, dann lass mal einen Hasebe spielen, hat er super gemacht.
Ja, ne? Dann, aber das darfst du Hübner eigentlich nicht zulassen.
Da hast du völlig recht. Aber wenn du natürlich siehst, normalerweise Spielsystem, kommen die Außen, müssen eine Zange machen oder müssen zur Grundlinie laufen und so weiter, siehst du schon, es kann weder ein Chandler, weder ein Hasebe. Aber wenn du dieses Spielsystem als Trainer nicht mal anscheinend im Kopf hast oder irgendwie dem Verein aufdrückst, dann kannst du auch so Transfers eigentlich nicht ideal planen und auch nicht ideal machen.
Ich denke auch, das ist bei der Eintracht echt das Problem, was der Dennis gesagt hat, genau da liegt der Hund begraben. Wir haben seit Jahren kein System im Verein drin, auch nicht in den jungen Mannschaften und auch nicht vom Konzept, nach denen du die Transfers aussuchen kannst. Ich habe das Gefühl, Hübner hat, glaube ich, vom Fußball auch gar keine Ahnung, ehrlich gesagt. Und ich glaube, Hübner ist eher jemand, der kann dir tatsächlich probieren, irgendeinen Spieler loszueisen, von dem du denkst, dass du ihn nicht bekommst. Aber ich glaube nicht, dass er sich die Spieler aussucht, sondern die kriegt er von den Scouts gesagt oder vom Trainer. Weil ich glaube, Hübner, der ist ein guter Verkäufer und ein guter Bubbler und ein guter irgendwas. Aber ich glaube nicht, dass er derjenige ist, der zu Hause sitzt und diese Struktur von einem Kader plant. Da braucht er halt entweder noch Hilfe und oder einen Trainer, der das für ihn macht.
Alex, du willst was sagen, ne?
Oh. Nee, also ich bin da voll bei eurer Meinung. Wir haben kein Konzept und da bringt's halt auch gar nichts, wenn Schur ab und zu mal zum Training eingeladen wird, um bei den Profis zuzugucken, er das nach unten transportiert. Was soll der denn da sehen? Keine soll er hinkommen und sich denken, ja, so richtig Konzept ist hier ja auch nicht, dann nehme ich das mit oder was? Also ja.
Und jetzt eine Frage noch. Wir tun so, als würden wir diese Probleme sehen. Setzen wir mal voraus, das sind auch die Probleme, die wir jetzt hier angesprochen haben. Der Verein ist mehrköpfig aufgestellt. Warum macht da keiner was?
Keine Ahnung, weil es auch ein bequemer Job ist.
Wer denn?
Also es ist ein bequemer Job. Wer soll
denn was machen?
Alle können doch was machen. Da können doch überall alle was machen. Und Armin Fee kam, wo du es gesagt hast, als er herkam, war er noch motiviert irgendwie. Ja. Also der hat ja gesagt, wir müssen ja einige Strukturen aufbrechen und so weiter. Aber ich vergleiche es so ein bisschen, was wir vielleicht gebraucht hätten, auch wenn ich ihn eigentlich gar nicht mag. Aber erinnert ihr euch noch, als Klinsmann zum DFB gekommen ist?
Natürlich.
Als er da komplett alles aufgerissen hat. Und alle haben ihn geflamed und gesagt, ach hier, guck mal, die lächerlichen Gummibänder. Mittlerweile macht's jeder. Und so einer fehlt der Eintracht. Weil es ist trotzdem bequem. Da hocke die Herren vom Aufsichtsrat, die hocke da, die rauchen Zigarre. Der Peter Fischer geht feiern. Der Bruchhagen trinkt sein Bier. Das ist doch auch locker. Das ist eine lockere Männerrunde. Da wird hier oldschool wie in den 90er Jahren. Da wird hier mal gewaffelt und alles Mögliche. Die haben's einfach verpasst.
Ja.
Das ist genau wie Karstadt. Karstadt hat auch, ach, wir sind doch Karstadt, wir sind doch hier ein traditionsreiches Haus, wir haben Hattie hier und alles Mögliche. Die haben wundern sich, dass plötzlich alles im Internet verkauft wird und gehen pleite. Ja. So ist doch die Eintracht auch. Die sind nebendran, sind alle die Leute vorbeigefahren und die haben sich einfach gemütlich gemacht. Und das kann man ihnen vielleicht nicht mal vorwerfen. Weil sie kommen aus einer Zeit, da war das so, da war das ein lockeres Geschäft, da wurde hier mal was getrunken. Da haben selbst Nationalspieler während Turnieren, sind die aus dem Hotel ausgebrochen und haben sich hier vollgesoffen. Das ist diese Zeit, aber die ist vorbei.
Genau, früher hat man seine Kippenschachtel in Stutzen getragen.
Ja.
Aber wir haben 2016, und genau das kann heute nicht mehr so gemacht werden. Und wir haben es, und da muss ich sagen, das ist ein Punkt, den habe ich damals noch sehr anders gesehen. Oder muss ich auch heute dem SGE-Gonzo so zum Beispiel, der vorhin bei Twitter geschrieben hat, absolut zustimmen. Auch die Sache mit der U23 ist eine, die im Nachhinein wirklich irgendwie suboptimal gelaufen ist. Und gucken wir uns unser Leistungszentrum an, gucken wir unsere U19 an. Die U19 steht auch aktuell, wie in der letzten Saison, auch aktuell wieder in höchster Abstiegsgefahr. Auch hier, auch in dem Jugendbereich gibt es massive Probleme, die nicht wegzureden sind. Stell dir vor, die U19 steigt in die zweite A-Junioren-Bundesliga ab. Dann hast du auf so vielen Leveln, auf so vielen Ebenen keine wirkliche Konkurrenzfähigkeit mehr. Das ist maximal problematisch, auch für den Männerfußball. Das ist ja die Generation, die hier heranwachsen soll.
Ja, und was, wir haben auch aus dieser B-Jugendmeistermannschaft haben wir auch nichts rausgezogen.
Stindera, glaube ich, oder?
Ja, na, nee, aber ich meine jetzt so vom, also längerfristig, dass du sagst, das ist so ein Korsett an Spielern, wo du sagst, das war die und die A-Jugend. Es gibt ja oft, bei Dortmund gab es, glaube ich, schon mal früher, wo du sagst, da haben wir jetzt mal drei Spieler. Weißt du, also ja. Die Eintracht, und das Ding ist ja ganz ehrlich, die Eintracht hat so lange Zeit, die Eintracht dümpelt seit Jahrzehnten so rum. Die hätten sich schon längst, vor 10 Jahren hätten die sich schon mal überlegen können, ey, irgendwie kommt, Bruchhagen, das jetzt kommt nämlich mein Hauptkritikpunkt, werde ich niemals fassen. Bruchhagen erzählt uns doch jetzt hier seit gefühlten 15 Jahren, erzählt er uns doch, was hier los ist, gell? Also, die Bundesliga ist zementiert, ja. Ich habe keine Möglichkeiten, bla, bla, bla. Kommt denn diese, ich verkneife mir jetzt alle Kraftausdrücke und Verbalinjurien, kommt denn der nicht mal auf die Idee, zu sagen, ey, da müssen wir vielleicht auf die Freiburg-Schiene gehen und müssen uns was anderes überlegen. Ja, und müssen sagen, ey, wir können nicht diesen Standardkram mitmachen wie der HSV wie Stuttgart, ja. Weil da kommst du nicht mit weit. Sondern vielleicht machen wir mal was anderes. Machen wir es mal innovativ. Vielleicht stecken wir unser komplettes Geld nicht in den 800. Mattelung, nicht in den 800. Huschti, sondern, wie es sagt, A, mit einer U23 und B, in die Jugendarbeit. Wo ich dann vielleicht tatsächlich mal absteige, aber trotzdem Freiburg hat einen ein Arsenal an Jugendspielern. Wenn die ihren CC verkaufen, dann holen die halt einen neuen. Die holen einen Ginter, die haben einen Günther, die holen sich Spieler, die bauen die ein, mit einem Trainer, der früher selber im Jugendbereich gearbeitet hat, 16 Jahre, der eng das alles verzahnen kann, der die auch kennt, der mit den Mitarbeitern eng befreundet ist, die diese Jugendmannschaften trainieren. Ganz ehrlich, das ist doch nicht so schwer. Ich will doch nicht, dass Bruchhagen, was weiß ich, für eine Rocket Science macht. Das ist doch Freiburg, Volker Finke, der alte Kiffer, hat das in den 90ern schon eingeführt. Kommt die Eintracht nicht mal auf die Idee zu sagen, ey, wir kommen so nicht weiter, was er ja auch sagt. Es ist ja nicht so, dass man sagen kann, Bruchhagen hat es nicht gemerkt. Er sagt es ja die ganze Zeit. Er sagt ja, dass hier nichts möglich ist. Kommt er nicht mal auf die Idee zu sagen, ey, vielleicht hätten wir hier mal was anderes machen müssen. Nö. Die Eintracht guckt in jedem Bereich rum und hat so viel Potenzial brachliegen. Die Eintracht hat trotzdem mit die besten Fans in ganz Europa. Sorry. Wie wird das amortisiert? Gar nicht. Nichts. Nichts. Alfa Romeo haut wieder ab, weil die gedacht haben, ach du liebes bisschen. Nike wäre auch am liebsten wieder raus. Und ja, dann hocken wir hier wieder mit Jaco und dann soll was weiß ich, Lotto-Gesellschaft, Gütersloh wird dann der Trikotsponsor, dann ist wieder alles in Ordnung. Und das ist der Fußball, wie ihr ihn kennt, hier Stollenschuhgeruch. Ganz ehrlich, ich hatte nicht gemerkt, dass die Stollenschuhe stinken.
Ja, und das zeigt sich ja auch, dass nicht nur in solchen Bereichen, sondern auch in anderen Bereichen die Eintracht eigentlich sich verändern müsste. Also wenn du jetzt eben den Fanaspekt angesprochen hast, dann Alfa Romeo, auch da gibt es ja Zusammenarbeiten, die durchaus suboptimal gelaufen sind, um es mal so zu sagen. Ne? Nur gut, ich denke, wir werden in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch ausführlicher darüber zu sprechen haben. Ich denke, das ist ein Thema, was uns nicht, ja, wie soll ich sagen, es kannst du nicht wegdiskutieren. Wir müssen auch noch deutlicher darüber sprechen, vielleicht je näher die zweite Liga rückt, auch konzeptionell. Denn wir haben ja eben schon angesprochen mit dem Kader. Der wird in der Regel ähnlich ja aufgestellt sein wie der Erstligakader. In gewissen Teilen kann man das auch hoffen. Wir wissen nicht, ob Radetzky bleibt. Ich kann mir da eher vorstellen, dass der für Geld verkauft wird, was vielleicht gar keine so schlechte Option ist. Ein Lindner könnte für die zweite Liga eigentlich auch ausreichend sein, aber so Spieler wie Regesel, wenn wir die halten können, werden definitiv, würde ich sagen, bleiben, auch Sonny Kittel. Aber es ist ja noch nicht...
Gacinovic,
ich glaube auch, und das ist ein Russ, im Endeffekt den Verein nicht mehr wechselt.
Waldschmidt,
das ist auch, also das hört sich ja gar nicht so dramatisch an, wenn du darüber nachdenkst. Hey, vielleicht, das ist vielleicht eine Option.
Ja, es vielleicht wäre es echt gut.
Ja, vielleicht ist es so eine Option zu sagen, okay, wir können es sogar wieder positiv sehen und können sagen, Waldschmidt spielt endlich. Vielleicht holen wir noch den einen oder anderen jungen Spieler dazu, ja. Auch in der Innenverteidigung, was verpasst haben. Guck dir Kempf an.
Kempf,
ja, das will ich aber alles nach einer Relegation sehen, und zwar in der ersten Liga und nicht okay. In der zweiten.
Okay, Dennis, dann, das ist okay. Und dann will ich aber jetzt von dir wissen, wie können wir Leverkusen schlagen?
Wir können Leverkusen schlagen. Ich denke, ihr habt vorhin ganz am Anfang der Sendung genau richtig gesagt, es muss über Standards gehen. Am besten ein Reinhardt und ein Russ rein. Du brauchst kopfballstarke Spieler. Du musst wirklich diesmal mal der Schweinehund sein, der sich mal in 16 Meter Nähe fallen lässt. Auch zu dem Spiel jetzt da gegen Hoffenheim war es auch ein bisschen, es ist schade, man muss abgezockt sein. Stendera muss dann auch, er muss sich entweder fallen lassen oder auf den Ball werfen oder wie ihr gesagt habt, am Trikot ziehen. Diese scheiß Kaltschnäuzigkeit brauchst du einfach in diesem Abstiegskampf, der ja wirklich auch gegen Leverkusen, es ist schon irgendwie was drin. Wenn die Abwehr steht, die Abwehr war nicht so schlecht, bis dann Zambrano raus musste. Und nach vorne hin, klar, wir haben nicht viele Chancen gehabt, aber es war in Ordnung. Wenn Radetzky einen guten Tag hat, geht da hinten nichts rein und vorne machst du einen schönen Standard-Tor und dann gewinnst du das Ding und dann sieht die Geschichte, dann hörst du uns nächste Woche hier im Podcast und alle sagen, okay, jetzt sind wir wieder heiß, jetzt haben wir es wieder selbst in der Hand, vielleicht direkte Konkurrenten noch verloren an dem Spieltag. Optimal, nicht die Hoffnung aufgeben, 5 Euro jetzt ins Phrasenschwein für Mund abputzen und weitermachen gut ist, dann klappt das schon.
Dennis, ich sehe ganz genau und ich höre ganz genau, dass du das Spiel vom letzten Samstag gar nicht mehr nüchtern verfolgt hast, das könntest du nicht so reden. Ja?
Komplett Formatierung musste sein, sonst wäre ich jetzt total deprimiert immer noch.
Aber also, das schon. Du warst ausnahmsweise sehr nett zu mir. Du hast immer nach mir geschaut und mir dein Getränk angeboten.
Siehst du? So bin ich zu dir.
Sehr sozial. Genau. Dennis muss öfter was trinken, dann wird er öfter sozial. Okay. Basti, willst du dazu noch was sagen oder bist du jetzt etwas überzeugt?
Von Leverkusen, ja, Leverkusen haben wir auch schon so am Rande abgehakt, dass man sagen muss, wie wir es so, eigentlich bin ich da Team Marvin. Ich will auf Standards gehen und mehr geht eh nicht. Und ja, ich muss ja ein bisschen Hoffnung trotzdem haben, weil die Alex und ich fahren ja hin. Also sonst bräuchte ich ja tatsächlich nicht wieder Geld ausgeben, um da hinzufahren. Wenn dieses, wie gesagt, das ist auch wieder so ein Spiel, wo du sagst, von 10 Spielen gewinnt Leverkusen 8, 1 geht unentschieden aus und 1 gewinnt die Eintracht. Also vielleicht ist es eins von den zweien, wo ein Punkt rausspringt. Also von daher.
Okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zum Tippspiel, weil wenn, dann haken wir das komplett ab. Was meinst du, Dennis?
Also ich denke, wir gewinnen 1-0.
1-0. Basti?
Ich sage, wir gewinnen 2-1.
2-1. Die Alex ist leider gerade weg. Vielleicht beglückt sie uns nachher nochmal und sagt dann ihren Tipp. Alles klar. Nächstes Thema. Denn, Basti, du hast da so ein paar Dummschwätze der Woche, wenn ich das so richtig sehe.
Ja, jetzt kommen wir zur Dummschwätzer-Kategorie und ja, was wollte ich denn sagen? Das wird immer schlimmer mit dem deutschen Fußball, habe ich so das Gefühl. Und deswegen nominiere ich Rainer Koch, einen DFB-Funktionär, der tatsächlich in einem Zeitungsinterview gesagt hat, er wünscht sich sehr, dass Red Bull Leipzig aufsteigt, weil da wurde in den letzten Jahren so gute Arbeit geleistet und so strukturiert gearbeitet. Und Red Bull Leipzig sei auch überhaupt gar kein Plastikverein und er freut sich auf Red Bull Leipzig, das ist eine Bereicherung für die Bundesliga. Wo ich mich dann immer mehr frage nach allen Dingen, die da so kommen und Wolfsburg ist in der Champions League und das interessiert mich nicht und Ingolstadt interessiert mich nicht und ach, keine Ahnung, wo du so ein bisschen Fußballverdruss hast, ehrlich gesagt, wo ich auch eine Stunde mich mit Nosse Nippes drüber aushalten durfte, ohne no holds barred, sag ich mal. Und dann haut der so noch so ein Interview raus, wo ich mir denke, das ist ähnlich jetzt schon wie bei der Eintracht. Ich kann mich gar nicht mehr drüber aufregen. Ich kann mich nicht mehr drüber aufregen, sondern ich würde am liebsten sagen, hier, Rainer Koch, behalte deinen Fußball. Viel Spaß mit Leipzig, viel Spaß mit Eventkram und alles mögliche. Aber boah, es zermürbt mich nur noch, wie das so, ja, wie du halt merkst, wie die denen alle zur Seite treten. Red Bull Leipzig, man kann ja kontrovers diskutieren und die Kritiker bei Red Bull Leipzig, die sind mit Sicherheit auch nicht ganz dicht, die das so übertrieben machen, die hier das komplett verteufeln. Aber die andere Seite nervt mich halt auch, die das komplett verteidigen. Und du hast ja das Gefühl, du musst die schon mögen. Da wird ja überall ein Argument gesucht. Die haben so viele tolle Zuschauer und so. Ich mir denke, ja, trotzdem ist es nicht der Fußball, den ich mag.
Weißt du, wenn sie es wenigstens richtig anfassen würden, das hört sich jetzt blöd an, aber es gibt Argumente, die für Red Bull
natürlich Leipzig sprechen. Natürlich gibt es Argumente, die für sie sprechen. Das meine ich ja. Die Leute, die so strikt gegen Leipzig sind, die sind ja auch nicht ganz dicht.
Genau, aber man muss das doch wenigstens auf ein realistisches Fundament stellen.
Genau.
Und dann macht es keinen Sinn zu sagen, ja, die vielen tausend Superfans. Da muss ich dann wirklich das hervorheben, was relevant ist und auch hieb- und stichfest. Und nicht mich auf irgendwelche, ja, wie soll ich sagen, ich will jetzt auch keine Schimpfwörter benutzen, aber da muss ich mich auf irgendwas fassen, was stimmt und nicht irgendwas heraufbeschwören, was eigentlich totaler Unsinn ist.
Genau, was du widerlegen kannst.
So, ja,
wegen
genau. Hier
Zuschauer, von wegen, dass Düsseldorf zu Hause 25.000 Zuschauer hat, da sagen die, das wäre der Red Bull Leipzig wäre daran schuld, wo ich mir denke, Düsseldorf hat auch gegen Sandhausen 25.000 Zuschauer. Also, was soll mir das jetzt sagen? Und du hast halt das ist halt so diese Mechanismen, du hast das Gefühl, die haben überall ihre Leute sitzen, die das schön verbreiten und Alfred Drexler ist ja auch vorne dabei, der sagt, die Traditionsvereine sind am Arsch und die neuen Vereine leisten ja so tolle Arbeit. Ganz ehrlich, natürlich leisten die vielleicht an gewisser Stelle gute Arbeit, die haben halt aber auch mehr Geld einfach, fertig. Also die sind ja nicht natürlich gewachsen und du merkst es halt und man kann es ja ganz nüchtern sagen, ich sage das auch ohne Hass, aber Vereine, die so schnell wachsen, da wächst die Fanszene, wächst nicht in dem Maße proportional mit einfach, es ist ja einfach so. und dann hast du halt so ein Publikum, was wir auch schon beim DFB-Fanclub kritisiert haben, dann ist es eigentlich quasi, dann hast du genau das Publikum, was die Nationalmannschaft jetzt abfeiert mit hier DFB, Coca-Cola-Club und halten sie Pappen hoch. Das hast du ja schon teilweise auch bei Bayern München. Dann hast du jetzt halt den nächsten Verein, wo dieses Publikum, dann ist es ja okay, dann kann mir den Leuten ja die Bundesliga überlassen, vielleicht gefällt es denen ja, dann können die daraus ein riesen Partyzelt machen. Nur finde ich es halt schade, weil ich finde, Bundesliga war, hat mir für mich auch mal echt viel bedeutet. Und ich finde es geil. Ich finde Mannschaften wie Gladbach geil. Die fahren mit 12.000 nach Rom. Selbst teilweise fand ich Kaiserslautern, dass sie immer, der Betze, da geile Stimmung. Dann gibt's Hamburg, die hatten immer geile Auswärtsfans. Dortmund, wenn du siehst, wie viel gelbe Auswärtsfans überall sind. Egal, was ich von den Mannschaften selber halte. Aber dieses Gesamtkonstrukt, egal, ob man sich mag oder nicht. Der FC Köln auch super Fans. Zu Hause, wenn du in Köln bist, hast du es auch als Auswärtsblock schwer dagegen anzusingen und alles so, diese ganzen Sachen. Aber wenn ich dann irgendwann tatsächlich nur noch nach Hoffenheim fahre und nach, wo dann Maskottchen rumlaufen, dann fahre ich nach Wolfsburg, was mich nicht interessiert. Und die Champions League ist mit den Mannschaften voll, die mich halt einfach, die lösen in mir keine Emotionen mehr aus, nicht mal mehr Ablehnung. Ist mir einfach egal. Und wenn Wolfsburg gegen Real spielt, dann freue ich mich eher, wenn Real gewinnt, auch so traurig wie das ist. Und wenn es aber so weitergeht und wenn die Leute den Fußball so wollen, wie die Nationalmannschaft jetzt schon ist, dann finde ich es schade und dann ist es vielleicht sogar besser, wenn die Eintracht absteigt, weil dann spielen wir nächstes Jahr gegen 60, Lautern, Dresden, weiß ich, wer da noch alles ist. Vielleicht ist es für mich als Fan sogar besser, außer die scheiß Anschlusszeiten, wo wir zum nächsten Thema kommen, was ja auch bei der Fußball ist mit den Montagsspielen, aber das will ich jetzt hier gar nicht anreißen, sorry.
Ich würde sagen, dass wir das Thema nochmal gesondert besprechen, ist ja durchaus relevantes, aber ja, das muss nochmal gesondert auch in der größeren Form besprochen werden.
Denke ich auch, deswegen, ja, sorry.
Aber genau da siehst du, dass dein Argument nicht greift mit sagen, von wegen Zweitliga oder so, weil das ist im Endeffekt kein guter Weg. Das wird nie ein guter Weg sein, in die zweite Liga zu gehen und es wird uns nur noch mehr in eine bedrängliche Situation bringen, die uns in, sag ich mal, die uns weiter entfernt von den in Anführungsstrichen Plastikclubs. Also deswegen, das kann nicht der Ansporn sein.
Dann kann es auch nicht, weil dann sind wir, im Endeffekt ist es dann sind wir wie Düsseldorf 60 und Lautern werden wir dann. Also das ist, genau. Ich glaube, wenn die Eintracht absteigt, werden wir tatsächlich so. Also ich glaube nicht, dass wir wieder direkt aufsteigen.
Traditionsvereine, die leider nichts mehr haben, bis auf ihre Tradition, für die sie sich, genau, am Ende des Tages auch nichts mehr kaufen können.
Und aber da, und da muss, kann man auch nicht auf die Plastikclubs schimpfen, weil daran ist man selber schuld.
Nein, natürlich.
Du also musst es doch ist nicht so, dass uns Leipzig aus der Bundesliga verdrängt. Das würde ich niemals behaupten.
Richtig.
Diese Clubs sind einfach selber schuld, weil sie das Potenzial, was sie haben, nicht ausnutzen und andere Leute, die weniger Potenzial haben, schlauer sind. So.
Genau, weil die eine andere Strategie verfolgen und natürlich auch die, sag ich mal, die Marketingstrategie haben, aber auch genau wissen, wie das in unserer aktuellen Gesellschaft einfach funktioniert, während die Traditionsclubs diese Nähe zu der Aktualität, auch zu der Marktwirtschaft einfach nicht mehr haben. Ja. Das ist das Gefühl, was ich gegenwärtig
habe. Ich denke es auch, weil im Endeffekt ist ein Verein wie Ingolstadt ist quasi die Benchmark, den Verein zu zeigen, ey, ganz ehrlich, Jungs, ihr seid echt so schlecht. Ja. Also ihr seid so schlecht. Guck mal, was wir mit dem grützigen Stadion, mit dem grützigen Publikum, mit der grützigen Mannschaft, was man da auf die Beine stellen kann.
Und aber der Trainer ist
überhaupt
gut.
Nichts gebacken. Ja, der nur Trainer, der Trainer ist gut. Eben. Ja. Trainer ist ganz gut und der Manager so semi-gut. Aber es ist doch das. Und im Endeffekt kann man, ich mache denen gar keinen Vorwurf. Ich finde es auch gar nicht so schlecht. Und im Endeffekt machen die es echt geschickt und man muss Respekt davor haben.
Natürlich.
Die Sache ist halt nur, die mich interessiert es halt nicht. Also ich kann mich dafür nicht begeistern, wenn ich sage, ach, das habe die Ingolstädter aber geschickt gemacht hier, gell? Das gucke ich mir jetzt gerne an, wenn die zu Hause gegen Hoffenheim spielen vor 12.000 Zuschauern. Also das ist halt.
Das ist doch sowieso
da der. Da können Hoffenheim und Ingolstadt noch so geschickt sein. Das interessiert mich trotzdem nicht.
Genau, aber das ist doch der Ansatz. Es kann doch nicht sein, dass ich mich darüber aufrege, dass die so gut sind, sondern ich sollte mich viel eher darüber aufregen, dass ich es nicht schaffe, so gut zu sein.
Genau.
Ja? Und das ist halt der Punkt. Also dann wieder Schuld auf irgendjemand anderen zu schieben, ist dann halt auch relativ einfach. Aber gut, das ist auf jeden Fall ein heißer Tipp für den Dummschwätzer der Woche, aber du hast noch andere. Ich habe gesehen, der Armin Fee war da auf der Liste und boy oh boy, zu Recht würde ich meinen.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob ihr die Aussagen gelesen habt. Also, als er gefragt wurde zu seinem, also, ob er nochmal einen Job annehmen will, dann sagt er ja, auf jeden Fall. Aber nur noch ein Verein, der mehr Spiele gewinnt als verliert und nur noch mit Ambitionen und ähnliche Aussagen, wie er getätigt hat, als er uns zum ersten Mal verlassen hat. Wo ich mir gedacht habe, ob er die letzten 2 Jahre tatsächlich so viel Rotwein gesoffen hat, dass er nicht mitgekriegt hat, dass er in Stuttgart rausgeflogen ist und in Frankfurt rausgeflogen ist und nichts erreicht hat und froh sein kann eigentlich, wenn er noch ein Zweitliges kriegen würde und aber jetzt irgendwie denkt, dass er Vereine mit der Kategorie Leverkusen und Schalke kriegt. Also bei aller Liebe, was ist denn los mit ihm? Der ist ja noch fertiger, als ich dachte die ganze Zeit.
Unfassbar eigentlich, ne? Aber ich muss aber auch sagen, die Tatsache, dass, zu welcher Zeit er diese Interviews gegeben hat und wie das auch alles veröffentlicht wurde, war auch äußerst komisch. Und ich muss auch sagen, dass er sich weiter von der Realität entfernt. Das ist das Gefühl, was ich habe. Und ich bin froh, dass es nicht mehr in Frankfurt stattfindet.
Ja, danke schön. Der muss tatsächlich wahrscheinlich erstmal, der muss erstmal in sich gehen in seinem Haus in Augsburg, weil der ist echt nicht mehr ganz sauber. Naja, egal. Und wer auch nicht mehr ganz sauber ist, ist unser dritter und sehr beliebt. Eigentlich hat er sich ja fast schon hier rausgemanövriert aus unserer Dings, als wir ein paar Mal sogar zugestimmt haben. Aber Thomas Berthold ist wieder da. Der meint, er müsste jetzt offensiv in die Presse gehen und sagen, ja, die Eintracht, die muss ich mal ein Beispiel an Mainz und Darmstadt nehmen. So ein populistisches Säufergeschwätz, wo du denkst, ja, aber du hast doch auch keinen Plan. Er sagt halt einfach nur immer, ja, er sagt halt das, was er, wo er genau weiß, dass der betrunkene Fan im Sporteck in Griesheim das auch sagt. Sowas. Wo du ihm eigentlich natürlich zustimmen kannst, aber wo keine Substanz in der Aussage ist. Das nervt mich halt. Also mich nervt es. Weil er präsentiert ja keine Lösung. Er sagt einfach nur, ja, Mainz und Darmstadt, die haben eine Struktur. Mhm. Was für eine Struktur? Oder was für eine Struktur? Oder wie kann man die hier implementieren? Keine Antwort. Aber einfach nur rausgehauen. Ich mir denke, du hast jetzt ein paar gute Sachen beim Doppelpass gesagt, wo ich sogar Herpes gekriegt habe, weil ich hier zustimmen musste. Aber jetzt übertreibst du halt auch nicht, weil du hast auch keine Ahnung. Und sei jetzt still.
Ja, ist ein kontroverser Punkt. Also ich meine, gerade wenn man das Beispiel Mainz nimmt, kann man da wirklich drüber sprechen, denn da ist durchaus eine Struktur vorhanden. Ich würde mich aber auch freuen, wenn der gute Herr Berthold wüsste, denn wie das bei der Eintracht funktionieren sollte. Aber ich glaube, das wollen die Herren bei der Eintracht auch gar nicht wissen. Gibt es sonst noch was oder war das alles?
Das waren meine drei Dummschwätze.
Dennis hat keinen mehr?
Nein, ich habe keinen mehr.
Okay. Nun gut. Dann haben wir noch eine letzte Kategorie, und zwar die Kategorie Empfehlung. Da kam jetzt in der letzten Zeit einiges zusammen. Ich will ganz kurz hinweisen auf das FUBA-Camp. Da könnt ihr euch gerne noch für anmelden. Es ist eine Sache, die auch nur stattfindet, wenn genügend Leute eigentlich die Zeit haben, die Muße haben und sich dementsprechend dazu bemüßigt fühlen, hinzufahren. Der Milk Chief hat da letztens mir schon mal was dazu geschrieben. Ist eine super coole Sache. Gibt es viele. Ja, ist so ein Barcamp für Fußball. Wenn ihr die Zeit habt, solltet ihr das euch mal angucken. Ich werde es auf jeden Fall auf der Seite verlinken.
Sehr gut.
Gibt es sonst
noch was? Ja, ich würde sagen, wir können ja unser Fangate4-Interview empfehlen, ist ja jetzt rausgekommen. Also die Zeitung kann man sich auf jeden Fall mal irgendwie besorgen. Da ist das Interview mit euren beliebten Podcast-Leuten drin. dann würde ich sagen, die eine Empfehlung verschieben wir auf nächste Woche, weil da hatte ich jetzt nicht genug Zeit, mich zu informieren. Aber der Maximizer hat uns beide ja darauf hingewiesen, dass es so eine Fußballliga gibt für Menschen mit Handicap. Da habe ich jetzt noch nicht genug Links und noch nicht genug Infos, als dass wir jetzt hier irgendwie handfest
rausgehen. Lieber auf nächste Woche verschieben.
Ja, weil genau. Ich weiß jetzt auch noch, ich kann jetzt auch nichts genaues
sagen. Soll auch einen schönen Rahmen bekommen, das machen wir dann.
Genau, eben.
Richtig,
dass wir dann auch
richtig.
Wirklich was mit Substanz, vielleicht ein paar Termine nennen können, wo man dann hingehen kann oder so. Und gut. Und dann halt den RTL-Beitrag über den Eintracht-Podcast oder beziehungsweise über meinen komischen Aussagen. Und ja, über Team Glaskuchen, der kleine Beitrag bei RTL, den können wir auch nochmal verlinken, auch wenn wer ihn noch nicht gesehen hat.
Ja. Auf jeden Fall. Der Team Glaskuchen hat jetzt so much Fame. Jetzt wissen sogar ja die Kovac-Zwillinge davon.
Und wenn die Eintracht tatsächlich drin bleibt, dann wissen wir jetzt, warum die halt drin bleibt, weil der Glücksbringer ist jetzt überliefert. Und dann will ich schon den Kovac-Brüdern, will ich auch schon, also dann müssen die auf jeden Fall auf der Pressekonferenz essen dann.
Wunderbar. Ich würde sagen, wenn sonst nichts mehr ist, ja, Alex hat es anscheinend nicht mehr reingeschafft, sehr traurig, aber ich glaube, wir werden den Tipp dann auf jeden Fall auf der Webseite nachliefern. Da würde ich sagen, machen wir den Deckel für heute zu. Vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt, trotz der Probleme in technischer Hinsicht. Das wird in der nächsten Woche wahrscheinlich auch wieder besser, wenn der René da ist. Ansonsten habe ich mich bis dahin noch mehr reingefuchst. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend und auf, dass die Eintracht irgendwie was mitnimmt in Leverkusen. Ich weiß zwar nicht wie, aber bei der Eintracht weiß man sowieso nicht so genau. Also bis dahin, macht's gut. Tschö.